Ja, herzlich willkommen zum philosophischen Abend und bei Biergartenwetter und bei dem etwas ungewohnten Thema in etwas kleinerer Runde. Wir haben noch ein Thema auf dem Programm nächste Woche und dann hört das Programm auf, aber es hört gar nicht auf, wir haben es weitergeschrieben. Nächste Woche ist wieder ein klassisches Thema, wie man Dharma, wie man buddhistische Praxis in den Alltag integriert und das an diesem inhaltlichen roten Faden des achtfachen Pfads. Heute ist das Thema tibetische Meditation 3, das Löngdro, und da erzähle ich dann gleich was dazu. Aber dann im April geht's weiter, Mai, Juni, Juli, und wir haben noch ein paar klassische Themen drin. Wir haben drin so ein bisschen gucken in die Geschichte der Kachi-Linie, bis hin zu unsere großen Verwirklicher, Marpa, Milarepa, Tilopa und so weiter. Wir haben noch ein paar Themen drin, so buddhistische Geschichte. Und dann haben wir eine Reihe mit Buddhismus und. Einmal haben wir zwei Religionen zu Gast. Am 11.04. kommt ein Sufi-Meister und wir unterhalten uns mit dem, Buddhismus und Islam, über was ist höchste Wirklichkeit. Und da haben wir gedacht, wenn unter den Muslimen sich jemand mit höchster Wirklichkeit auskennt, dann die Sufis. Und da kommt tatsächlich ein in Freiburg lebender, aber international tätiger und reisender Sufi-Meister. Und mit dem diskutieren wir hier im Stil der alten Debatten, wie sie zwischen Buddhisten und anderen Religionen in der Geschichte immer üblich waren, was ist höchste Wirklichkeit. Dann haben wir die Christen hier im Mai. Da kommt der Dr. Höger von der PH Freiburg, der ist Theologe. Und da reden wir drüber Buddhismus und Christentum. Wie sehen die Christen Sterben, Tod und was kommt danach und wie sehen wir Buddhisten das? Das ist die Reihe Buddhismus und Religion. Dann haben wir Buddhismus und Wissenschaft. Wir werden einen Physiker hier haben und über Buddhismus und Buddhismus und Physik, die Frage Materie, Geist, Leerheit, ja, Quantenphysik und solche Phänomene. Und dann werden wir einen Psychologen hier haben, den berühmten Professor Dr. Bauer aus Freiburg, der geforscht hat zu der Frage, wie entsteht das Ich? Und da gibt es zwischen seinen Forschungen und den buddhistischen Analysen über die Ich-Illusion sehr, sehr aufregende Parallelen. Und der wird im Juli kommen und wird hier bei uns sitzen und uns mit uns über Buddhismus und Psychologie auseinandersetzen. Dann haben wir noch ein paar Themen, die Johannes und ich gemeinsam machen, Buddhismus und Politik. Also darf man als Buddhist politisch denken und wenn ja, wie? Ja? Oder ist es ganz frei? Oder überhaupt gibt es ein Verhältnis zwischen Buddhismus und Politik? Das wird der Abend sein und dann werden wir noch einen Abend machen über Buddhismus und Ökonomie. Ja? Was ist Gerechtigkeit? Was wäre Zufriedenheit? Was wäre buddhistisches Wirtschaften? Und dann haben wir noch einen Abend über allgemeinen Buddhismus und Gesellschaft, oder? Habe ich den auf den Montag, muss ich mal eben gucken. Ich glaube, den haben wir montags. Ja, also da sind ein paar recht spannende Abende dabei. Ich habe das Programm mal ausgedruckt. Es gibt noch zwei, drei fragliche Termine. Da ist unklar, ob der Johannes kann. Da habe ich noch ein Fragezeichen dran gemacht. Und es gibt einen sehr besonderen Abend, Dienstag, den 22. Mai. Am 23. Mai wird Trinle Rinpoche den Dienstagabend gestalten und nicht als philosophischen Abend, sondern als sehr, sehr, sehr buddhistischen Abend. Dort gibt es die Möglichkeit, das Bodhisattva-Versprechen zu nehmen. Also da gibt es dann eine richtige buddhistische Zeremonie dazu. Wer Zuflucht hat, das wäre der nächste Schritt. Und wer noch keine Zuflucht hat, kann in dem Abend Zuflucht nehmen bei Trinle Rinpoche. Ich gebe die mal rum zum Verteilen. Und bis auf die Termine mit Fragezeichen ist es gebongt. Ja. Das soweit zum Organisatorischen. Jetzt im... Wir hatten jetzt den Lama Rabcham hier, haben wir im April den Lama zu Besuch. Trime kommt am Ende April, glaube ich. Ne? Ja, also Lama Trime und der kommt, glaube ich, der kommt immer mit buddhistischen Grundbegriffen oder sowas. Ne? Ja.
21. bis 23.
21. bis 23. April. Okay, danke. Da kommt der nächste Lama. Und dann haben wir, glaube ich, einen Bausamstag im April, oder vertue ich mich? Im April oder ist es jetzt im Mai? Dann sage ich den jetzt noch nicht an. Ein Bausamstag. Im Mai, ja. Also für die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die jetzt so ganz am Anfang stehen, müssen nicht kommen, aber es dürfen alle kommen. Ein Bausamstag heißt, wir bauen am Haus. Und das müssen wir, weil das Haus ist alt und es zerfällt schnell. Und wir geben uns Mühe, schneller zu bauen, als es zerfällt. Und das Spannende mit einem buddhistischen Bausamstag ist, dass alle sich gewahr sind, wir bauen eigentlich nicht am Haus, wenn wir bauen, sondern wir bauen auch an uns. Wenn wir nämlich mit 20 Leuten hier zusammen werken und zwei, drei kennen sich aus und alle anderen stellen dauernd Fragen und machen es falsch. Und das ist dann interessant, so den Geisterball zu beobachten. Ne? Also das ist gelebte Sangha. Ne? Das ist Buddhismus im Alltag. Wenn man es hier hinkriegt, dann ist es eine gute Übung, es dann auch in Familie und Beruf daheim hinzukriegen. Aber das ist erst im Mai, deswegen sage ich es erst im Mai an. Ne? Bausamstag. Und dazu sind wir die Milarepa-Linie, bei den Katschis wird immer gebaut. Das ist irgendwie lustig. Das ist, also, wo Katschis sind, da wird gebaut. Das haben wir seit 1000 Jahren so drin. Okay. Gut. Das ist es erstmal eine Ankündigung, glaube ich, für den Augenblick. Ne? Dann leiten wir den Abend ein, wie üblich, mit einer kurzen Übung. Noch die Frage, ist heute jemand zum allerersten Mal hier? Ah, herzlich willkommen im Karmakatschi-Zentrum. Und alles, was man über uns wissen muss, steht eigentlich im Flyer. Mhm. Der liegt wieder einer da. Ne? Ja. Ich habe draußen, glaube ich, welche liegen sehen. Ne? Und sonst sind wir nachher noch da für Fragen. Ne? Gut, wir sitzen mit geradem Rücken. Rechte Hand ruht in der linken. Daumen berühren sich leicht. Und wir richten die Aufmerksamkeit auf unseren Atem. Der Buddha leitete seine Schüler an mit den Worten: Beim Einatmen weiß der Übende, jetzt atmet er ein. Beim Ausatmen weiß der Übende, jetzt atmet er aus. Und wir bemerken, dass neben dem Atmen noch alles andere im Geist aufkommt. Gefühle, Gedanken, Erinnerungen, Geräusche. Und die Übung ist, beim Atmen zu bleiben. Und gleichzeitig werden wir gewahr, Geist ist alles, was geschieht. Tatsächlich geschieht alles in unserem Geist, ob wir glücklich sind, ob wir leiden. Und den Geist zu meistern heißt, selbst zu bestimmen, was man erlebt. Und deswegen sitzen wir hier Dienstag für Dienstag gemeinsam, um zu erforschen, was ist der Geist, wie funktioniert der Geist, um ihn kennenzulernen. Und möge der Abend heute uns wieder ein Stück weiterbringen, den eigenen Geist kennenzulernen und auf dem Weg voranzukommen, fähig zu werden, allen Wesen zu helfen, die genauso wie wir Leid überwinden und Glück erlangen wollen. Wir hatten den letzten Abend verbracht mit dem Thema Meditation für Faule oder für die, die viel arbeiten müssen, keine Zeit haben. die gar nicht faul sind, sondern sehr fleißig, aber eben nicht beim Meditieren so fleißig sind. Das war nämlich der Abend über Amitabha. Die Vorstellung, die Meditation auf diese Vorstellung des roten Buddhas direkt oberhalb unserer. Wir haben die dann auch geübt mit diesem liebevollen Buddha auf der rechten Schulter, dem Schützenden auf der linken, dem kraftvollen Zustand Devachan direkt über unseren Köpfen. Und das war sozusagen die Übung, wenn man wenig Zeit zu meditieren hat, aber so dieses Ziel des Ausgerichtetsein auf Befreiung und auf Buddhaschaft so einzuüben, um für dieses Leben eine Richtung zu haben und speziell um vorbereitet zu sein, wenn wir sterben, dass wir eine sehr klare Vorstellung haben, wo gehen wir hin. Ja, und dass man mit dem Buddha vertraut ist und dass der dann auch aufkreuzt, wenn wir ihn brauchen. Das war der letzte Abend. Vorige Woche Dienstag. Gibt es dazu noch Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen, Wünsche, Widersprüche, Neuigkeiten?
Neuigkeiten, ja. Ich habe heute im Zug jemanden getroffen, einen alten Bekannten, der hat Purva gemacht bei den Chinesen.
Ah, wow.
Der hat es aber nicht Purva genannt. Ich weiß nicht mehr das Wort, aber als ich Purva gesagt habe, da hat er gesagt, das ist gleich
hier. Ah, ist ja lustig.
Aha. Ich wusste nicht, dass sie das auch haben.
Also es gibt viele Purvas und gerade heute hörte ich, dass jetzt so die Purva-Lehrer wohl verlangen, dass man, wenn man sich zu einem Purva anmeldet, dass man 500.000 Amitabha-Mantras gemacht haben sollte. Also das ist Om Amideva Shri. So in der Form, wie wir es jetzt geübt haben, heute vor dem Philosophieabend oder eben auch letzte Woche gemeinsam hier mit diesem Om Amideva Shri, da zählt man die Mantras, Om Amideva Shri, Om Amideva Shri, also 500.000 und dann macht es Sinn, sich so eine Mala zu beschaffen, einmal durch sind 100 und dann macht man das 5.000 Mal durch und dann hat man die 500.000. Ne? Das geht schneller, als man denkt. Und es ist wirklich, also man merkt einen Unterschied. Also wenn man das macht, dann gehört der Buddha zum Leben. Der ist da. Ja? Der ist da, wenn man ihn braucht. Also das kann ich bestätigen. Wenn dann plötzlich das Auto auf der falschen Spur entgegenkommt, so, der ist sofort da. Ja? Ja. Also es schleift eine Gewohnheit in den Geist ein. Und das ist auch der Sinn beim Pora. Wenn man da dann eine Woche lang meditiert und da den Geist rausschickt, in das Herz vor dem Buddha, dann ist gut, wenn der schon gut präsent ist. Also ab jetzt zählen. Wer es schon macht, ist sinnvoll, ab jetzt zu zählen, weil dann hat man schon mal ein paar Tausend oder schon ein paar Hunderttausend, bis wir dann bald mal einen Namen zum Purva hierher kriegen.
Ne? Ja. Braucht man dafür eine Einweihung für die Meditation?
Also bei Amitabha nicht unbedingt. Aber es hilft. Und wir kriegen ja den Lama Jigmela, der kommt ja am 1. Juni und gibt eine Einweihung auf Bruder Diamantgeist. Das ist der hier. Und das ist verwandt, grob verwandt. Also es ist jetzt nicht die direkte Linie. Es ist Amitabha ist der Chef der Lotusfamilie, das ist Diamantfamilie. Aber es ist sozusagen wie der Neffe oder so verwandt. Ne? Und ansonsten Amitabha-Einweihungen, wenn man eine kriegt, ist gut. Aber ich würde jetzt nicht bis nach Australien fliegen dafür. Also irgendwann kommt mal einer vorbei oder irgendwann wird mal eine in der Umgebung gegeben und dann fährt man hin. Ja. Man kriegt sie spätestens beim Purva. Jedes Purva beginnt mit einer Amitabha-Einweihung. Und damit wird sozusagen rückwirkend gültig, dass man die 500.000 auch dann gestempelt kriegt. Ja, noch Fragen? Dann sprechen wir heute über eine tibetische Art der Meditation, die ein bisschen mehr Zeitaufwand erfordert, wo man ein bisschen mehr als wirklich nur so zweimal die Woche so eine halbe Stunde hinsitzen, sondern wo man entweder ganz Profi wird, wie die Mönche und Nonnen, die für 3 Jahre ins Retreat gehen, oder die Yogis, die in die Höhlen gehen und dort auch nichts mehr anderes tun als meditieren. Oder die Laien, die sagen, okay, so 4, 3, 4, 5 Mal in der Woche schaffe ich das zu meditieren, eine halbe Stunde, eine Stunde und ab und zu mal mache ich so wirklich anfallsartig eine ganze Woche lang Praxis oder sogar 2 Wochen lang Praxis oder 3 Wochen lang Praxis. Dann fahre ich halt mal in ein buddhistisches Zentrum, das schön gelegen ist und mache da einen Retreat. Oben im Schwarzenberg, sage ich, im Reitenbuch oder also es gibt ungefähr tausend Orte rund um die Welt, wo man hinreisen kann und mal eine Weile Retreat machen kann. Ganz viele hier in der Umgebung. Es gibt eins am Walensee bei Zürich, wunderschön, ehemaliges Hotel oberhalb vom See gelegen, wo man praktizieren kann. Es gibt auf allen möglichen Inseln, Nordsee, Ostsee, gibt es Retreatstellen, im Harz, in Möhra, im Thüringer Wald und so weiter und so weiter. Also wo es schön ist, sind Buddhas. Ne? Also da sind dann auch Retreatzentren und unterschiedlich gut betreut. Manche, da muss man selber sich betreuen, andere, da gibt es dann Lamas, denen man täglich Fragen stellen kann. Ne? So. Und was meditiert man denn da? Und wenn man es jetzt wirklich ernst meint mit der Arbeit mit dem Geist, wenn man wirklich, wirklich mit dem Geist arbeiten will und nicht das auch später verschiebt, wie man so ein bisschen macht, wenn man Amitabha-Meditation macht, wenn man sagt, also ich will, dass in diesem Leben sich was tut. Und zwar richtig. Ich habe gemerkt, da ist so einiges in meinem Geist, was schief läuft, wo ich nicht zufrieden bin. Ich bin immer wieder zornig, ich bin immer wieder geizig, ich bin immer wieder gierig, ich bin immer wieder neidisch. Und das ist nicht nur lästig, sondern das stört richtig, weil das Leben nicht rund läuft. Ja? Wenn man dann so das Gefühl hat, doch, ich will mit dem Geist arbeiten. Wenn man das Vertrauen hat, die Buddhas kennen sich aus und die buddhistischen Lamas wissen, wie man an sich arbeitet, das sind gute Ratgeber, dann sollte man in Erwägung ziehen, den Weg richtig zu gehen. Und den Weg richtig gehen heißt, das nirgendwo machen. Und das nirgendwo heißt auf Deutsch übersetzt vorbereitende Übung. Das klingt jetzt für Westler so ein bisschen wie so vorbereitend. Ich will das Richtige machen. Ja, es bereitet vor aufs Erwachen. Ja. Es ist so das, was uns darauf vorbereitet, diese Erfahrung von Überwinden der Ich-Illusion zu machen, die Erfahrung von den Qualitäten des Geistes zu machen. Darauf bereitet es vor. Ja. Ja. Ach so. Okay. Ja. Und es gibt allgemeine und besondere Vorbereitungen. Vier allgemeine Vorbereitungen. Und dann die vier besonderen. Und die vier allgemeinen sind erstmal so, wie soll man sagen, so Orientierungsrückenwind. Ja, also so ungefähr, man schlägt die Karte auf und man sieht, okay, da will ich hin. Und dann hält man den Finger in den Wind, aha, von da kommt der Wind. Und dann setzt man die Segel, um dahin zu kommen, wo man hin will. Das sind die vier allgemeinen Vorbereitungen. Und die machen wir hier zum Beispiel ganz häufig, bevor wir in die eigentliche Meditation einsteigen. Erstens, wir werden uns klar die kostbare Möglichkeit, eine befreiende Lehre gefunden zu haben. Das passiert nicht jedem, dass man eine befreiende Lehre findet. Und selbst wenn es einem passiert, sind nicht alle motiviert oder in der Lage, die zu praktizieren. Das ist schon enorm ein Glücksfall, dass man sozusagen so im Umherirren in Samsara plötzlich mal so ein Seil rumbaumeln sieht, an dem man sich aus Samsara rausziehen kann. Ja? Das kommt nicht so oft vor. Ja? Dafür müssen viele äußere und innere Bedingungen zusammenkommen. Die äußeren Bedingungen, man muss in einem Land geboren sein, wo es das Dharma authentisch gibt, also wo diese Lehren tatsächlich angewachsen sind. Es braucht die äußeren Bedingungen, die Freiheiten, um das zu praktizieren. Man muss selber genug Überschuss haben, geistig, materiell, körperlich. Und es braucht die inneren Freiheiten, also so die Fähigkeit, sich auf einen Weg einzulassen. Und es ist auch nicht so einfach. Ja? Es gibt ja alle möglichen religiösen Traumata, die man von irgendwoher davongetragen hat, ja, wenn man lange intensiv genug in einer sehr katholischen oder evangelikalen christlichen Richtung war, dann hat man gewisse religiöse Allergien entwickelt. Ja. Oder wenn man sehr tiefgründig Geschichte studiert hat und Psychologie und weiß so, mit welchen Manipulationen Religionen in der Vergangenheit gearbeitet haben, dann ist man zum Beispiel enorm skeptisch mit allem, was Religionen so tun. Ja. Oder in Freiburg ist es leicht, so in jungen Jahren sich von diesem Überangebot von esoterischen Flyern verwirren zu lassen. Und bevor man zum Buddhismus kommt, hat man sich mit allen möglichen komischen Konzepten vollgesogen. Ja, das gibt's alles. Ja? Also innerlich die Freiheiten und Möglichkeiten zu haben, den Dharma zu praktizieren, das ist ein Riesenglück. Ja? Das kommt nicht von selber wieder vor. Wenn man diese Möglichkeit hat, sollte man sie ergreifen. Das ist der erste der vier grundlegenden Gedanken. Ja. Ob das nächste Leben so wieder solche günstigen Bedingungen wird, das wäre ein Lotteriespiel. Man weiß es nicht. Ne. Der zweite ist, diese Gelegenheit wird nicht ewig dauern. Ja. Man selber ist geboren, also wird man sterben. Ja. Alles, was zusammengesetzt ist, wie hier dieses Haus, wird auseinanderfallen, ganz sicher. Ja, alles, was zu einem kam, die tollen buddhistischen Bücher, die ich zu Hause stehen habe, das wird irgendwann wieder von einem gehen. Ja. Also, und der Sarg hat kein Regal. Also mitnehmen kann man nichts von dem, was man so materiell erworben hat. Ne. Also Vergänglichkeit. Der dritte, also man sollte diese Gelegenheit jetzt nutzen. Der dritte der vier grundlegenden Gedanken, man macht sich klar, dass man sich sein Erleben selber einrichtet, durch das, was man denkt, redet und tut. Ja, die Idee von Karma hatten wir hier schon mehrfach an den Abenden. Und wenn ich jetzt gerade dieses gute Karma habe, praktizieren zu können, dann tue ich alles, um weiterhin praktizieren zu können. Also ich gucke, dass ich mich so heilsam verhalte, dass diese Gelegenheit auch erhalten bleibt, dass ich sie nicht kaputt mache. Und das vierte, mir wird klar, dass das Einzige, was lohnt, tatsächlich das Erwachen ist. Ja? Also all die Erlebnisse, so schön sie auch sind, die gehen vorüber. Was nicht vorübergeht, ist der Raum, in dem die Erlebnisse spielen. Ja? Die Erlebnisse, auf die kann ich nicht bauen. Und Lama hat es mal so schön gesagt, Samsara ist wie ein Hotel, man kann alles nutzen, aber nichts mitnehmen. Ja, es ist alles vorübergehend. Ja, und jetzt ist die Frage, wenn alles nur Hotel ist, was ist dann wirklich, was lohnt sich? Ja, und am Ende lohnt sich die Ausrichtung auf Erwachen. Das ist was Befriedigendes, was Befreiendes, was glücklich macht. Ja, so die vorübergehenden Dinge, die sind zwar vorübergehend befriedigend, aber wenn dann die Befriedigung aufhört, ist es Leid da. Und die Idee von Praxis ist, dass man sich vom Leiden befreit, dass man es überwindet. Das sind die vier allgemeinen Vorbereitungen. Und die rezitiert man auch und kontempliert sie, wenn man ins Nirgendwo einsteigt mit der ersten Übung. Die sind im Text dann vorgesehen, dass man die durchgeht, und wir machen sie eigentlich bei fast jeder Meditation vorneweg. Und dann gibt es die vier besonderen Vorbereitungen. Das ist dann das eigentliche Thema von heute Abend, also das Nirgendwo. Das ist so wirklich tiefgründige Arbeit mit dem Geist. Also wirklich, die ersten beiden zielen darauf, den Geist auszurichten und zu reinigen von störenden karmischen Eindrücken. Und das zweite, die ersten beiden, die dritte und die dritte zielt dann darauf, inneren Reichtum zu entwickeln, also so die Möglichkeiten des Geistes anzutriggern, und die vierte so sozusagen auf den Zug zum Erwachen aufzuspringen. Und gehen wir sie mal der Reihe nach durch. Die erste der Nirgendwo-Übungen heißt auf Deutsch Verbeugung. Und da habe ich mal rausgezogen, dass es bei den Katschis unterm Teppich zu entdecken gilt. Hier drunter sind nämlich lauter solche Bretter. Und es nicht um den Teppich zu schonen, sondern weil sich hier sonntags gelegentlich eine Nirgendwo-Übungsgruppe trifft, einmal im Monat ungefähr, und hier Sport machen, Buddhistensport. Und das sind die Verbeugungen. Und alle haben das schon mal im Fernsehen gesehen, wenn so Tibeter sich da mit Bauchflatscher einmal um den Kailash bewegen. Ja. Das machen aber nicht alle Tibeter um den Kailash, sondern das geht auch zu Hause. Und in Bodh Gaya haben wir die Dinge auch gesehen. Ne. Jetzt ist gerade niemand dabei, wo in Bodh Gaya mit war. Die Tibeter haben alle da so Bretter da liegen. Also die machen das auch genau auf den gleichen Brettern. Und ich werde gleich mal zeigen, wie sowas geht. Und vor was verbeugt man sich denn eigentlich? Und das zeige ich mal. Das sieht so aus. Das ist jetzt erstmal ein Wimmelbild. Also, das ist ein Wimmelbild. Aber jetzt erkläre ich das nach und nach, und dann wird es gar nicht mehr so wimmelig sein. Könnt ihr alle sehen, wenn ich das hier auf dem Kissen hier an die Wand stelle? können es alle wenigstens von der Struktur her sehen, also sicher nicht die Details, aber so können alle drauf gucken. Sonst gebe ich es nachher mal rum. Ja. Ja. Also der Umgangsname für diese Übung heißt Verbeugung, aber der professionelle Name heißt eigentlich anders. Der heißt Zuflucht und Erleuchtungsgeist. Zuflucht heißt, man verbeugt sich vor dieser Zuflucht. Und das ist die symbolisierte Zuflucht. Wir alle kennen, wir nehmen Zuflucht zu Buddha, wir nehmen Zuflucht zu Dharma, wir nehmen Zuflucht zu Sangha. Das nennt man die drei Juwelen. Und das bedeutet, dass wir unser Leben ab jetzt darin erfüllen, nicht mehr tolle Bankkonten zu füllen oder tollen Hubraum durch die Gegend zu fahren oder möglichst viele Lette Lover oder Blondinen flach zu legen, sondern den Geist zu befreien. Die Zuflucht zu Buddha ist die Zuflucht zu den Qualitäten, die dem Geist innewohnen und die nur durch unsere Verwirrung und Identifikation sozusagen zugeschüttet sind. Ja, Zuflucht zu Buddha heißt, ich will meinen Geist befreien, ich will die unbegrenzten Qualitäten in mir freilegen. Ja. Zuflucht zum Dharma ist die Zuflucht zu den Methoden, zu dem, was Buddha gelehrt hat, wie geht es denn? Ja. Und Zuflucht zur Sangha ist die Zuflucht zu den Freunden und Helfern auf dem Weg. Und das wird gerne unterschätzt, die Bedeutung von Sangha. Ja. Zuflucht zur Sangha bedeutet, ich übe mit den Mitpraktizierenden, dass wir uns alle gegenseitig so behandeln, als wären wir schon Buddhas. Ja. Das ist dann gar nicht so einfach, wenn einer einen Hammer in die Hand kriegt und schlägt dann die falsche Wand raus. Ja? Ja? Und dann den Buddha in dem zu sehen, ist eine echte Übung. Aber genau so passiert's. Ja? Weil ich weiß ja, er hat es nicht böse gemeint. Ja? Er wollte wirklich die richtige Wand rausschlagen, aber Verwirrung, ja, und dann ist es die falsche geworden. Ne? Und sich in der Sangha zu üben, ist sozusagen im warmen Wasser schwimmen lernen. Weil wir alle wissen, dass wir noch nicht erwacht sind, aber auf dem Weg. Und wir alle wissen, das ist unser Ziel. Alles, was wir tun, dient als Schritt auf den Weg. Und niemand meint es böse. Ja, und jeder kämpft dann mit seinen Knoten und seinen Verwirrungen und seinen Dramen. Aber hier in der Sangha sehen wir großzügig über die Fehler und Dramen hinweg und sehen immer das, was leuchtet. Ja, immer die Freude, immer den guten Willen, das Mitgefühl, die Weisheit in jedem. Ja. Und das Schöne ist, das ist auch da. Das ist nicht eine rosa-rote Brille, ja, sondern wenn man dann mit dem redet, der die Wand umgehauen hat und das war die falsche, man merkt, der Geist ist aktiv, der Geist leuchtet, er wollte das Richtige. Ja. Und dann war da aber eine Verwirrung, die rechts verstanden hat, wo links gesagt wurde. Ja. Ja. Aber der Geist leuchtet trotzdem. Da sind alle Qualitäten da. Ja. Also die Wand ist sauber rausgeschlagen. Ja, ja, also ich rede von Dingen, die tatsächlich passieren. Ne? Sangha, Zuflucht zur Sangha. Ich nehme Zuflucht zu den Freunden und Helfern auf dem Weg. Das eine ist ja, dass man bei den anderen übt. Ja? Das andere ist, wenn man selber derjenige ist, der die falsche Wand rausgeschlagen hat. Ja? Das ist dann auch eine schöne Übung. Ja? Also da dann sozusagen mit sich liebevoll klar zu sein. Ja? Also es gibt so einen schönen Satz, man kann mit dem Ego versuchen, gegen die Sangha zu gehen, oder man kann mit der Sangha gegen das Ego gehen. Ja. Und das ist, da leuchtet von vornherein ein, dass das Klügere ist. Ja. Und Sangha ist einfach enorm wirksam. Ja. Also Buddha, Dharma, Sangha ist die Zuflucht. Und dann gibt es noch drei Wurzeln der Zuflucht. Lama, Yidam und Schützer. Das ist speziell im tibetischen Buddhismus. Der Lama ist derjenige, der das Erwachen verkörpert. Und zwar richtig da ist. Ja, also klar, der Buddha, der war toll, aber der ist seit 2550 Jahren tot. Ja, und auch wir haben hier das Problem. Lama Gendun, einer der größten, inspirierendsten buddhistischen Lehrer, die im Westen waren, 30 Jahre hier gelebt und gearbeitet. Und ganz viele von den Lamas, die hier zu uns kommen und einige von denen, die auch hier im Zentrum leben und arbeiten, haben den kennengelernt, aber die allermeisten und vor allem die in den letzten Jahren dazugekommen sind, die kennen den nicht. Lama Gendun ist auch seit 20 Jahren tot. Ja, 20. Ja. Aber es gibt Lamas, die sind jetzt da. Und da gibt es die guten Lamas, die hochentwickelten Lamas, bei denen merkt man, die reden nicht von etwas, was sie gelernt haben, sondern die reden von etwas, was sie erleben. Ja, die ruhen in der Weite des Geistes und die antworten nicht aus Büchern, sondern die antworten direkt aus der Erfahrung. Ja, die gehen sofort direkt auf eine Situation ein und nicht mit einem Zitat, sondern aus dem unmittelbaren Erleben. Ja. Und das ist eine sehr nützliche Zuflucht, wenn man jemanden hat, der auf dem Weg merkbar weit voraus ist, der hilft einem enorm, um voranzukommen. Ja. Wenn ich mit Erleuchtung reden kann, wenn ich mit Erleuchtung Mittagessen gehen kann, wenn ich Erleuchtung erlebe, wie sie reagiert, wenn die Bedienung 10 Euro zu wenig Wechselgeld gibt, ja, das ist spannend. Ja. Wie reagiert so jemand in so einer Situation? Das ist inspirierend. Ja. Und nicht nur, wie beantwortet er meine Fragen, ja, also muss ich jetzt, weil ich Buddhist bin, Recycling-Toilettenpapier nutzen oder darf ich weiterhin das Parfümierte nehmen oder so, ja. Sind eh nicht die Fragen, die man an Lama stellt, aber gibt Leute, die machen das. Aber das Spannende ist, so mitzukriegen, wie jemand agiert, der aus der Natur des Geistes heraus in jedem Augenblick handelt, ja. Und wenn man dann selber auf dem Weg ist und sich entwickelt, sind es die richtigen Personen, die man fragen kann. Ja? Also wenn man irgendwo klemmt gerade in der Entwicklung oder das Gefühl hat, da klemmt es, das ist ein Lehrer, da, also dem kann man vertrauen, dass der weiß, wie man weiterkommt. Ja? Man sollte das nicht naiv tun, man sollte den Lehrer schon prüfen. Ja? Es gibt so ein tibetisches Sprichwort, der Schüler prüft den Lehrer 10 Jahre und dann prüft der Lehrer den Schüler 10 Jahre, aber so viel Zeit haben wir im Westen nicht. Aber man guckt sich trotzdem Lehrer vorher an. Und die Maßstäbe sind, ist er liebevoll, ist er freudvoll, ist er furchtlos. Ja, wenn er dem genügt und wenn er in der Kachi-Tradition in diesem System von Check and Balances authentisch verankert ist und wieder einen Lehrer hat, dem gegenüber er verantwortlich ist, dann kann man vertrauen. Also Lama als Zuflucht. Dann haben wir Yidam. Was ist Yidam? Yidam heißt auf Deutsch Verbindung mit dem Geist. Und Yidam sind solche Meditationsformen, in denen man sich selber vorstellt anstelle des gewohnten Körpers. Und so der Standard Yidam bei uns Katschis ist hier die Rote Yogini, Vajra Yogini, wie heißt sie auf Deutsch? Weiß ich jetzt gerade. Ich glaube Rote Weisheit oder so nennt man sie auf Deutsch. Und wenn, also es gibt Pova-Arten zum Beispiel, bei denen man sich in dieser Form selber vorstellt. Und das, die Idee dabei ist, dass man den eigenen Körper nicht als materiell wahrnimmt, sondern als einen Fluss von Energien. Ja, also unser Körper ist nur scheinbar Materie. Tatsächlich ist es Gewahrsein, das auf eine bestimmte Weise sich verdichtet hat. Ja. Und es ist nicht etwas, das fest ist und etwas, das die ganze Zeit aus sich selbst heraus besteht, sondern es ist sowas, Physiker nennen das eine stehende Welle. Es ist etwas, das sich jeden Augenblick neu manifestiert und jeden Augenblick anders ist. Ja? Und in der Form von Vajra Yogini geht man so über in die Wahrnehmung des Körpers als eine Verdichtung von sozusagen einem Energiefluss oder so, ja, oder einem Gewahrseinsstrom. Ich gebe das mal rum. Und die sind auch eine Wurzel der Zuflucht, weil man, wenn man den Körper so erlebt, die Ich-Illusion überwindet. Ja. Man ist nicht mehr der Körper, sondern der Körper ist sozusagen Ausdruck der Fähigkeiten des Geistes. Und dann Lama Yidam. Und dann haben wir noch die Schützer. Und da habe ich jetzt gar kein Bild mitgebracht, aber da hinten steht einer im Eck, wenn vielleicht mal jemand die Blumenvase runternimmt. Und außerdem gibt es da ein Bild von einem Schützer unter der Tara. Ja, das ist Mahakala, großer Schwarzer. Genau. Wer ihn sehen kann, da hinten im Eck. Lass ihn stehen. Die Form vielleicht ein bisschen wegmachen. So hinter die Heizung oder so. Können alle auf den gucken? sonst nachher mal hingehen. Ne? Und sonst da ist ein kleiner. Die Schützer sind, wenn man sich nicht auskennt, sehen sie aus wie Dämonen. Aber der Unterschied ist, sie haben alle so ein drittes Auge auf der Stirn. Das bedeutet, die haben die Leerheit erkannt. Das ist das sogenannte Weisheitsauge. Das sind keine Dämonen, sondern das ist Ausdruck der dem Geist innewohnenden, schützenden Kräfte. Und die Idee dahinter, also wir kennen das, wir haben sowas wie eine Intuition, die uns schützt. Wir haben das, dass wir im richtigen Augenblick die Straßenseite wechseln oder so, oder irgendwie manchmal kommen so Sachen auf. Man fährt 5 Minuten später los als sonst und dann ist plötzlich auf der Straße ein Unfall und man wäre reingeraten, wenn man wie immer gefahren wäre oder so. Es gibt sowas. Ja, es funktioniert nicht immer, aber es gibt sowas, wie so eine schützende Qualität, die dem Geist innewohnt. Und das wird ausgedrückt durch diese Schützer. Und diese Kraft macht man sich zunutze. Ja, wenn man mit dem Geist arbeitet, da kommt alles Mögliche in Bewegung. Ja, wenn wir, also nachher werde ich das zeigen, wie diese Zufluchtnahme mit den Verbeugungen funktioniert. Und da wird das Energiesystem im Körper so richtig in Ballung gebracht. Ja. Und damit das, was dann aufkommt, so erlebt wird, dass es nicht uns stört bei der Praxis, uns nicht behindert, sondern dass es alles zum Schritt auf dem Weg wird. Dafür sind die Schützer.
Ja. Die haben alle, also Friedfertigkeit ist ja eigentlich eins dieser buddhistischen Kerndinge.
Ja.
Die haben alle Totenschädel als Kopfschmuck.
Ja, genau. Das sind die lauter nachgewachsenen, wieder abgehauenen Köpfe vom Ego. Ja. Also die ganzen Neurosen und Trips, die man so fährt. Er hat so ein Haumesser in der rechten Hand, ne? Und das ist so eins, so patsch, schon wieder eine Neurose weg. Ja? Zack. Und die sind so als, und da ist dann das Lebensblut des Egos in der Schale. Ne?
Okay.
Und das sieht recht kraftvoll aus und das ist auch hilfreich. Ja? Es gibt so, Mütter kennen sowas. Ja? Manchmal müssen Mütter zornig aussehen, aber sie sind dabei nicht zornig, sondern liebevoll. Jetzt rennst du nicht über die Straße. Du bleibst hier stehen, bis die Ampel grün zeigt. Nicht mal rot über die Straße. Ja? Manchmal muss es kraftvoll sein. Ist aber nicht zornig, sondern es ist liebevoll. Ja? Und das ist eben schwarzer Mantel. Und ich muss sagen, die Schützer sind, die arbeiten. Und die können auch schon mal ein Laster auf Seite schieben. Und das bei den christlichen Engeln mit Barfuß und Kleidchen, weiß ich nicht, aber die kriegen wir Laster auf Seite. Ne? Wir haben da schon sehr interessante Sachen erlebt mit Schützern. Ne? Also ich persönlich und auch Freunde von mir, sehr interessante Sachen. Ne? Also die Arbeit, die tun. Ne?
Ja. Gibt es dann verschiedene von oder ist das die so eine Art von einem symbolhaften Schutz oder sind da verschiedene?
Nee, da gibt es sozusagen eine ganze Bande. Ne? Also Mahakala ist der Chef. Ne? Und dann gibt es also der Blaue zum Beispiel über der linken Schulter, wenn wir auf Amitabha meditieren, das ist Diamant in der Hand, Channa Dorje. Und der, den gibt es auch in kraftvoller Form. Dann sieht er so ähnlich aus wie schwarzer Mantel, aber blau. Ne? Und der hat dann auch so Flammen und Kraft. So, ne? Ja, die sind ja unten. Ich zeige es dann gleich an dem. Ne?
Und sind die in Verbindung zu sehen mit den Vedas, wo man schon gehört hat, dass das hilfreiche Geistwesen wären?
Also auf Tibetisch Dakas und Dakinis. Das sind sozusagen, die Schützer sind so die Hauptbande und die Dakas und Dakinis sind noch, das sind sozusagen geistige Aktivitäten, die sind da noch drumherum. Ja.
Ja. Mhm.
Ja. Und ja, also das ist tatsächlich wirksam. Also mit den Schützern, also die Lama Sherab wird uns an dem Montag, Anfang Juli kommt sie an einem Wochenende und den Montagabend wird sie eine Einführung geben in die Schützer und uns auch eine einfache Praxis geben, uns mit den Schützern zu verbinden. Ne? Wen das interessiert. Ne? Aber das ist schon nützlich. Also jede Menge Geschichten, dass Autos plötzlich stoppten und sie fuhren nicht weiter, es ging nicht und dann plötzlich krachte ein Baum dahin, wo das Auto gefahren wäre, wenn es weitergefahren wäre. Ja. Oder Reifenplatzer und dann schleudert das Auto so zwischen den LKWs von der linken Spur auf den Grünstreifen, dass da genau die Lücke dadurch, ne, und kein Crash und so ist, ne, und so weiter und so weiter. Also sie schützen tatsächlich kein Blech, sie schützen nur Menschenleben. Also wir haben schon manche Autos gesehen, die aussahen, als wäre jetzt alles, was da drin sich befunden hatte, Hackfleisch, aber die Buddhisten stiegen ohne Kratzer aus und tut auch nicht immer, aber überraschend, was wir für Erlebnisse da schon hatten. Ne? Also wo es einfach, wo jeder gesagt hätte, das geht nicht gut oder dass man da lebend rausgekommen ist. Ja.
Wären jetzt solche Schutzmächte, ich denke mal, Mächte ist jetzt in dem Zusammenhang das falsche Wort, wären die jetzt nur, sage ich mal, hilfreich, wenn derjenige sozusagen im buddhistischen Sinne denkt und fühlt, oder würden diese auch im Weltgeschehen überhaupt eingreifen?
Also erstmal ist es tatsächlich eine Sache von Haken und Ösen, ne? Wenn ein Buddhist mit diesem Zugang zu diesen dem Geist innewohnenden, schützenden Kräften arbeiten, dann verbindet sich da was. Dann kann sozusagen eine Aktivität erzeugt werden. Aber die wohnen dem Geist an sich inne und wir haben da keinen Monopolzugriff drauf, da gibt es auch andere Zugriffe drauf, was wir über unseren Zugriff sagen können, er tut. Ne? Wir sagen nicht, ist der Einzige, aber wir sagen, der tut. Ne? Und dann gibt es ja, alle möglichen Praktiken, um das zu aktivieren. Und die Tibeter haben es tatsächlich auch praktiziert, um große Entwicklungen irgendwie zu beeinflussen. Ne? Als die Chinesen kamen, haben sie da enorm viel Schützerpraxis gemacht. Und es hat die Chinesen nicht abgehalten, aber es hat jetzt auch bei dieser Invasion nicht so viele Tote gegeben, wie man erwartet hätte, wenn es da jetzt zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen wäre. Ne? Die Tibeter haben da auch deswegen, weil einige Generäle da die Waffen alle gesprengt in die Luft gejagt haben und verhindert haben, dass Tibeter mit Waffen sich gegen die Chinesen wehren. Mhm. Es hat da also beim Überfall selber nicht so viele Tote gegeben. Später dann, als die Chinesen da dann anfingen zu hausen, haben sie 1 Million von 6 Millionen Tibetern umgebracht. Aber also die Tibeter haben diese Schützerpraxis auch sozusagen für äußere Phänomene verwendet. Das machen wir im Westen jetzt nicht. Ne? Da gibt es nochmal andere, da gibt es die Kalachakra-Praxis dafür, um sozusagen das Gutes in die Welt zu bringen, um so Verbindungen, um Verständnis, um Kooperation zu erzeugen. Dafür gibt es die Kalachakra-Praxis. Aber die Schützer praktizieren wir, um einmal uns als Praktizierende zu schützen, dass alles, was geschieht, als Schritt auf den Weg erlebt wird und nicht als etwas, was uns runterschmeißt. Und das andere ist auch, man praktiziert die Schütze auch, um sich selbst davor zu bewahren, dem Dharma Schaden anzutun. Das ist auch wichtig. Ja, also wir sind 80 Leute hier im Zentrum, die das Zentrum gemeinsam tragen. Und die Schützer helfen einem auch selbst davor, jetzt in dieser Gruppe nicht plötzlich den Supertrip zu fahren und irgendwas zu tun, bis das Ganze aus der Bahn passt oder so. Ne? Also das ist auch eine Idee dabei. Ne? Mhm. Also, drei Juwelen, drei Wurzeln, ja.
Wozu brauche ich die Schützer, wenn das schon ein Chinesi beispielsweise drin ist? Also, das ist eine schützende.
Ja. Ja. Mahakala ist sozusagen eine Ausstrahlung von Chinesi, eine kraftvolle Ausstrahlung von Chinesi.
Also, kann ich mir auch vorstellen, einfach, dass ich diesen Anteil, diese Qualität in Chinesi auch noch wieder entdecke, dann. Mhm. Dann klappt es genauso.
Ja, Chenrezig ist sehr lieb, sehr weich, ne? Und Makala ist kraftvoll. Und es kann Situationen geben, wo es nötig ist, auf den Punkt, auf einen ganz bestimmten Punkt eine ganz genau dosierte Kraft zu setzen. So Patsch, ja? Oder Pong. Ja? Das, und dafür ist Makala gut. Ne? Und es ist nichts, wo man mit Gefühlen arbeitet, sondern es ist sozusagen aus dem Moment heraus, aus der Intuition heraus zu wissen, jetzt genau den, auf den Punkt sozusagen die Power reinzubringen, die jetzt hier gebraucht wird, um etwas zu schützen oder ja.
Ne? Und dann habe ich noch eine Frage zu den Jedern. Das immer, also die grüne Tara und Resik und so weiter, das sind Jedern.
Wenn man sich selber in der Form sieht bei der Meditation, ist das eine Jedern-Praxis. Ja.
Da war ich jetzt irritiert,
ja. Wie du hier von der Vajrayogini, ja. Ja. Also es gibt Sadhanas, wo man sich selber als Grünitara erlebt, so wie wir es hier in der deutschsprachigen Version machen. Beim Chenrezig in der deutschsprachigen Version machen wir es auch so. Und dann wird der zum Jidam. Ja. Dann hat er die Funktion eines Jidams. Ja. Ja. Hilft die Auskunft? Also jeder ist sozusagen eine Vorstellung, wo man sich selbst nicht als der gewohnte Körper erlebt, sondern in einem Lichtenergiekörper. Das wird dann auf dich zukommen, wenn du sie brauchst. Wenn du dich zum POVA anmeldest zum Beispiel, es gibt welche, wo man als Shenresik sich selber erlebt und es gibt andere, wo man sich als Vajrayogini erlebt. Lass dich überraschen. Also wenn sie dir bisher nicht begegnet ist, hast du sie bisher nicht gebraucht. Ach so, hier, ja, Entschuldigung. Ja, ich. Ja, so. Okay.
Also das ist die Frage, wie kann so eine Begegnung denn aussehen?
Eine Begegnung?
Ja.
Eine Anekdote wollen wir hören.
Du hast jetzt gerade gesagt, also wenn sie dir bisher nicht begegnet.
Ach so, ja, zum Beispiel, man hört, da ist ein POVA-Kurs und denkt, wow, doch, also bewusst sterben, das wollte ich schon immer wissen, wie das geht. Ja, und überhaupt so, diesen Autopilot auf Buddha Amitabha, das will ich, da gehe ich hin. Man macht die 500.000 Om Amidera Shris und kommt dann hierher oder wo auch immer der POVA-Kurs ist. Und dann wird einen der Lehrer einführen in die Meditation. Und dann würde er zum Beispiel sagen, wir stellen uns jetzt selber vor als die rote Vajrayogini, ja, als rote Frau, so Tanz, ein Bein hochgezogen im Tanz, das andere steht da, Haumesser, Schädelschale, ja. Und da erlebt man sich selber in dieser Form. Das meint, dann begegnet sie dir. Ja. Also sie kommt vor beim 8. Karmapaar, sie kommt vor beim 15. Karmapaar, Meditation auf 15. Karmapaar. Und sie kommt vor bei manchen Provas.
Bitte? Bei der vierten besonderen Form.
Da kommt sie auch vor, stimmt, genau, ja. Beim Guru-Yoga, ja. Ja. Ja, hast recht. Da ist man auch selber in dieser Vajrayogini, genau. Ja. Also beim Nempo kommt sie dir auch. Ja.
Ja. Jetzt, wo du das nochmal mit den Schützern gesagt hast, klingt das Ganze schon wieder sehr nach Geistern und göttlichen Wesen, die für mich sind so schutzengelmäßig.
Ja. Ja,
das also klingt nicht sehr buddhistisch. Kann man das eher so als geistiges Layout sich vorstellen? Mhm.
Also unser Unterbewusstsein arbeitet nicht intellektuell. Unser Unterbewusstsein arbeitet mit Bildern. Ja? Und diese schützende Funktion ist eine, die tief im Unterbewussten sitzt. Die ist tief in uns verankert. Ja? Also so die Tendenz, uns selber zu schützen, die ist uns sehr nah, sehr innig. Aber die ist auch sehr, ich soll mal sagen, sehr unkontrolliert. Die kann sehr wild werden. Ja? Und mit Mahakala kriegt unser Unterbewusstsein die Möglichkeit, das sozusagen buddhistisch zu zivilisieren. Ja? Und das eine ist, im Intellekt verstehen wir, dass Mahakala, also diese Form, eine Projektion ist. Ja? Im Intellekt verstehen wir das. Wir wissen, damit wird ein Aspekt unseres Geistes beschrieben, der an sich sehr heilsam ist, den man aber zivilisieren muss, ja, dieses dritte Auge deswegen, ja, damit er nicht unheilsam wird. Ja. So, im Intellekt wissen wir das. Aber mit unserem Unterbewusstsein können wir nicht intellektuell reden. Und deswegen ist diese Praxis auf Mahakala eine, die das Unterbewusstsein anspricht.
Hm? Ja. Ich würde schon sagen, dass das nicht existierende Wesen außerhalb von einem selbst sind oder
es sind,
Dinge außerhalb von
es einem sind selbst. Geschickte Projektionen. Ja, es sind geschickte Projektionen.
Hätte ich das so den Abend zum ersten Mal erlebt, wenn ich irgendwie mit Buddhismus Kontakt gehabt hätte, wäre ich zum Beispiel weggerannt, weil ich das fürchterlich gruselig gefunden hätte, diese ganze Götter, Geister, Wesen, Zeug. Ja.
Also ich sage deswegen auch niemals Götter dazu. Es gibt so in den Übersetzungen aus den 80er, 90ern dieses Wort Gottheiten, da rollt es mir die Zehennägel rauf. Mhm. Und ab und zu rutscht es auch mal einem Lama durch und dann habe ich immer so einen Zucker. Ne? Das Aber es, wie gesagt, das sind geschickte Projektionen. Ne? Also sinnvolle Projektionen.
Mhm. Ja, ich glaube, es kann im Sprachgebrauch auch ein bisschen verwirren, wenn man das allzu selbstverständlich darstellt.
Ja, ja, ja.
Dann kommt
es
ein bisschen
komisch rum.
Ja.
Ja. Mhm. Ja. Also die tibetische Kultur ist ja sehr verschieden von unserer Kultur. Mhm. Dass das ja auch so Bilder sind, die im Grunde die Tibeter so quasi möglicherweise auch aus ihrem schönen.
Nee, noch älter, die Inder. Die Inder. Davon ist fast gar nichts tibetisch, das ist alles indisch.
Also mir persönlich auch sehr fremd vorkommt, weil ich diese ganzen Bilder und barock ausgestaltet und weiß der Geier. Mhm. Und dass wir ja, also deshalb auch die Christen ja möglicherweise eben, die haben ja auch ihre Bilder mit diesen Engeln. Und wenn man das ähnlich sehen würde, dass es einfach nur Qualitäten sind,
ja,
dass es eigentlich möglicherweise das Gleiche bedeutet, also Bilder, das Unterbewusstsein,
ja,
das Unterbewusstsein einfach sehr viel mit Bildern denken.
Ja, 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 ja. Also genau so ist es. Die Frage ist halt sozusagen, wie gewahr ist sich eine Religion über diese psychologische Funktion dieser Bilder? Und da bin ich nicht bei allen Christen sicher, dass da ein tiefes Gewahrsein ist, dass das alles psychologische Mittel sind, sondern also ich wäre mal gespannt, was ein Theologe über die Engel sagt, ob das jetzt wirkliche Wesen sind oder ob das eben Ausdrücke sind für Qualitäten, die dem Geist an sich innewohnen. Und das ist aber nicht unser Thema. Unser Thema ist jetzt so diese buddhistische Methode. Und da ist man sich sehr gewahr darüber, dass man das nach außen projiziert, weil damit unser Unterbewusstsein arbeiten kann. Und am Ende löst man es alles wieder auf und nimmt es in sich rein, weil es nicht außerhalb als solches existiert. Ja. Ja. Aber es funktioniert und das funktioniert seit 2500 Jahren. Das ist das Faszinierende daran. Ne? Und egal, ob es jetzt Inder sind oder Tibeter, und die tibetische Kultur ist mindestens so anders wie die indische, wie unsere Kultur anders ist als die indische. Für die Tibeter war das auch alles überraschend und neu. Ne? Und da ist kein Bön drin. Gar nicht. Nee. Also Markala haben die Inder schon gehabt.
Ne? Ganz spannend, weil es ja einfach auch die aggressiven Anteile dann bringt. Also wenn ich jetzt aus der Psychotherapie dann denke, genau, also das ist dann quasi wie verkörpert. Also das ist eigentlich.
Ich würde sagen, kraftvoll schützend. Aggressiv richtet sich ja gegen jemanden.
Ich würde sagen, das ist die Liebe von der Mutter und er mit seinen Totenköpfen, der sämtliche Neurosen also einfach entdeckt.
Und ja. Ja, klar durchschneidet, ja. Mhm. Also ich würde es nicht aggressiv nennen, weil da ist immer die Frage, gegen wen richtet sich das, also, aber.
Ältere im Sinne von lateinisch ursprüngliche. Also nicht negativ, sondern wirklich zu tun und...
Ja, deswegen kraftvoll schützen, sagen wir. Ne? Ja. Also es gab auch mal die Übersetzung zornvoll und dann hat man auch gesehen, das lädt zu Missverständnissen ein. Ne? Also kraftvoll schützen.
Mhm. Der Franz hatte mal zu einem Johannes hinter sich gesagt, der hatte mal erzählt von über ein Bild, eben dass die meisten Leute einfach zu der Zeit, wo das alles entstanden ist, die konnten nicht schreiben.
Ja.
Und das war einfach eine Weise, wie man was rüberbringen konnte,
ja,
als Bild.
Ja.
Und das gibt es bei den christlichen Richtungen, gibt es zum Beispiel auch so in den Kirchenfenstern, mhm, und sowas.
Ja. Ja. Ja, es ist sogar noch mehr als das. Also unser Unterbewusstsein kann auch nicht lesen und schreiben.
Ja.
Und wenn wir so am Ego sägen, dann reicht es nicht, das intellektuell zu tun. Ja? Und das im tibetischen Buddhismus arbeiten wir ganzheitlich. Da arbeiten wir mit Körper, Rede und Geist und bei Geist wirklich alle Schichten. Ja? Und deswegen sind die Mittel so wirksam und deswegen müssen sie aber auch in einem Zusammenhang praktiziert werden. Die kann man nicht so nehmen und dann irgendwo in einem anderen Zusammenhang dann verwenden, ne? Sondern die gehören dann schon in den richtigen Zusammenhang. Ne? Also Buddha, Dharma, Sangha, Lama, jedem Schützer, und die sind hier symbolisiert. Das ist, wovor wir uns dann verbeugen. Und Lama ist hier das Ausführlichste. Das sind alle Lamas aus der Kachi-Linie, die Bedeutung hatten in der Geschichte. Hier oben sehen wir Marpa, Milarepa, Tilopa, Naropa. Wir sehen die 16 Kamapas, wir sehen die Shamapas, die dazwischen waren. Wir sehen verschiedene Situpas und Jamgin Kongtruls und wissen nicht alles. Kein Katschü kann die alle auswendig aufzählen. Also vielleicht Kamapa, vielleicht noch so eine Handvoll weiterer. Muss man auch nicht. Man kann sich einfach vorstellen, hier, das Ganze ist ein Baum. Und der Hauptstamm dieses Baums geht nach oben und hier ist die Krone. Und in den Blättern, in den Ästen sitzen alle Kachi-Lehrer, die Bedeutung hatten. Und da kann man sich einfach vorstellen, es ist eine Vielfalt. Ja? Es sind sehr Weise dabei, es sind sehr Einfache dabei, es sind sehr Direkte dabei, es sind sehr Ziselierte dabei. So für jeden Trip, den man so haben kann, gibt es dann einen Spezialisten. So kann man sich das vorstellen. Ne? Und das ist in der Geschichte so. Wenn man sich die Biografien dieser Lehrer alle anguckt, da ist für alle was vertreten. Für Leute mit Immobilienneurose ist was dabei, für Leute mit Intelligenzneurose ist dabei, für Leute mit Ach-bin-ich-blöd-Neurose ist was dabei. Also für jede Tripfarbe findet man da sozusagen die Inspiration, die einem hilft, den Trip zu überwinden. Und in der Mitte sitzt blau ein Buddha, das ist der Buddha Dorje Chang oder Diamanthalter. Und der symbolisiert die Einheit von Leerheit und Klarheit, was wir hier hatten, als wir über Madhyamika Shentung gesprochen haben. Ja? Geist ist offen und unbegrenzt fähig, und beides zusammen. Offen heißt, da ist nichts festgelegt, nichts vorgegeben, nichts definiert und deswegen unbegrenzt fähig. Ja? Und diese Einheit von Leerheit und Klarheit wird symbolisiert, jetzt stelle ich den mal eben hier kurz ab, durch diesen Buddha hier, der sitzt da zentral auf diesem Hauptast und hält in den Händen Glocke und Dorje gekreuzt vor dem Herzen. Und diese Haltung, Glocke und Dorje gekreuzt vor dem Herzen, symbolisiert die Einheit von Leerheit und Klarheit. Das ist der Mittelpunkt. Und man kann an den Mittelpunkt auch stattdessen, wenn man ihn kennt, den 17. Karmapa setzen oder wenn man ihn erlebt hat, den Genin Rinpoche oder einen wirklich hervorragenden großen Kachu-Lehrer könnte man auch in die Mitte setzen stattdessen. Ne? Und das ist das Erste, vor dem wir uns verbeugen, und das heißt auf Tibetisch Pelden Lama Dampa Nam Lakyab Sinchio oder auf Deutsch: zu den Lamas nehmen wir Zuflucht. Und dann macht man eine erste Verbeugung. Das ist bei den Übungen, dass man vor den Lamas sozusagen Respekt zeigt, und wenn man dann da flach auf dem Boden liegt, dann geben die Segen. Und zwar in der Form von Regenbogenlicht. Und dann nimmt man das und geht wieder hoch. Ja? Und mit dem Segen, mit dem Regenbogenlicht kriegt man diese Inspiration all dieser Lehrer. Das heißt, wann immer irgendein Trip in meinem Leben auftaucht, bei den Kachus gibt es eine Methode, ein, der sich da auskennt, ein, der hilft. Und deswegen Regenbogenlicht, weil sozusagen das ganze Spektrum abgedeckt wird. Und dann, das ist jetzt die Darstellung eines dreidimensionalen Mandalas, wo es dann einen Ast gibt, der nach vorne rauskommt. Hier ist der Hauptast und hier kommt ein Ast nach vorne raus. Da sind die Yidams. Und dann macht man die zweite Verbeugung, Yidam Kilkor Gilatsak Nam Lakyab Sinchio oder auf Deutsch: zu den Yidams und ihren Mandalas oder zu den Yidams und ihren Kraftkreisen nehme ich Zuflucht. Und wenn man dann da liegt nach dem Bauchflatscher, dann nimmt man blau-rotes Licht auf. Rot von der Vajra Yogini, und der hat noch einen Partner, der ist blau. Es gibt auch in den höheren Tantra-Klassen Meditationen, wo man sich in Vereinigung vorstellt. Ja, wo man also nicht die rote Frau nur ist, sondern wo da noch ein blauer Mann ist, der mit der roten Frau gerade stehend oder sitzend vereinigt ist. Und deswegen rot-blaues Licht. Yidam Kilkor Gilatsak Nam Lakyab Sinchio oder zu Deutsch: zu den Yidams und ihren Kraftkreisen nehmen wir Zuflucht. Und dann steht man wieder auf mit dem Licht und dann macht man den nächsten Hinschmeißer und dann geht es zu dem Ast, der nach rechts rausgeht. Das sind die Buddhas. Zu den Buddhas nehmen wir Zuflucht oder Sanji Chomdenden am Lakyab Sinchio. Und wenn man dann da liegt, nimmt man goldenes Licht auf und von den Buddhas kommt die Inspiration, die Weite des Geistes, also die Verwirklichung als Buddha. Ja? Und das nimmt man mit dem goldenen Licht auf. Und dann steht man wieder auf und dann geht ein Ast nach hinten raus, der guckt hier so rechts und links ein bisschen raus und sieht so ein bisschen aus wie ein Gebäude, aber gemeint ist ein Bücherschrank, ein tibetischer. Und da stecken die ganzen 108 bibeldicken Bücher mit den Lehrreden des Buddha und die 250 bibeldicken Bücher mit Kommentaren aus dem alten Indien. Diese Büchersammlung nennt man Kanjur und Tenjur. Und das symbolisiert den Dharma. Ja? Also dann schmeißt man sich wieder hin und sagt: zur Lehre nehmen wir Zuflucht oder zur befreienden Lehre nehmen wir Zuflucht oder auf Tibetisch Dampi Chönam Lakyab Sinchio. Und wenn man dann liegt, kommt klares Licht von den Büchern und man nimmt sozusagen auf die Inspiration der Lehre. Und einerseits intellektuell und zum anderen als Methoden. Dann steht man wieder auf und dann macht man den nächsten Bauchflatscher und dann ist es ein Ast, der nach da rausgeht, und da sitzen die Bodhisattvas. Und die stehen für die Sangha, aber in erwachter Weise. Und da habe ich zwei hier als Beispiel, weil die dritte hängt da oben, das ist Tara, die grüne Tara. Das ist Manjushri hier und Chenrezig. Chenrezig ist vielen bekannt aus der Meditation. Manjushri meditieren wir hier nicht so oft. Das ist zu Deutsch Weisheitsbuddha. Ja. Das ist der Buddha, der Unwissenheit durchschneidet mit diesem Schwert. Ich gebe das mal rum. Die drei, Tara, Chenrezig und Manjushri vor allem, aber viele andere sitzen da auch, und die symbolisieren die erwachte Sangha. Also nicht die Sangha, mit denen wir Häuser bauen und Wände einreißen, sondern die Sangha der Bodhisattvas, die schon erwachte Sangha. Und wir machen wieder einen Bauchflatscher und sagen, zur Sangha, zur erwachten Sangha nehmen wir Zuflucht, oder auf Tibetisch damit schön nochmal Kerzen schön. Gendun, wie heißt Gendun heißt Sangha. Irgendwie, ich komme gerade nicht auf Gendun. Pak Pe Gendun an der Kerzenschiel, so heißt es auf Tibetisch. Pak Pe Gendun an der Kerzenschiel. So, jetzt haben wir das Mandala voll. Wir haben in der Mitte sozusagen die ganzen buddhistischen Lehrer. Wir haben nach vorne raus die Yidams. Wir haben da die Buddhas. Wir haben nach hinten die Lehre. Wir haben da die Sangha. Und drumherum ist die ganze Bande der Schützer. Sozusagen wie so ein Flammenkreis. Und die sind hier unten dargestellt, die Schützer. Und da sagen wir dann zu den Schützern und zu den Dakas und Dakini nehmen wir Zuflucht. Danke. Und dann auf Tibetisch Pak Pe Gendun Namla Kyatsun Shiyo Pavo Kandro Chökyung Tsukme Sheki Chenda Denpa Namla Kyatsun Shiyo. Und dann nimmt man schwarz-blaues Licht auf als Segen der Schützer. Das kennen manche noch aus der Disco früher, ne? So schwarz-blaues Licht. Ne? Ne? Bitte? Genau, ja. So ein schwarz-blaues Licht, ne? Das nimmt man auf und dann steht man auf und dann fängt man wieder von vorne an. Zu den Lamas nehmen wir Zuflucht, zu den Indiums und ihren Kraftkreisen nehmen wir Zuflucht, zu den Buddhas nehmen wir Zuflucht. Und das Ganze sechsmal Zuflucht nehmen ist einmal ein Durchgang. Ja? Also man kann es auf Tibetisch machen, dann nennt man es Zufluchtsmantra. Man kann es auf Deutsch machen, dann nennt man es Zuflucht nehmen. Und jeweils einmal ist ein Durchgang, aber man zählt tatsächlich die Bauchflatscher. Und die kann man dann so machen, dass man zu jedem dieser sechs Aspekte einen Bauchflatscher macht. Oder man macht es unabhängig voneinander, aber man zählt die Zahl der Niederwerfungen. Und das zeige ich mal, wie das aussieht. Und dann kann man ja mal für sich, dann machen wir eine kleine Übung, damit das Ganze nicht nur theoretisch ist, sondern praktisch nacherlebbar. Wie fühlt sich das an, Zuflucht zu nehmen? Ich stelle das mal eben hier auf. Tatsächlich wird in der Anleitung dann, danke dir, beschrieben, wie man sich das alles vorstellt. Man ist selber umgeben von allen fühlenden Wesen und das ist dann riesig vor einem und man steht dann da und öffnet Körper, Rede, Geist und geht so runter. Und ich gehe jetzt da nicht auf die Einzelheiten der Bewegung ein, das übt man dann hier, kriegt von den Freunden gezeigt. Aber so sieht es aus. Und das ist die Luxusversion hier mit Kissen und Bauchflatscherkissen. Ne? Und so weiter. So sieht es aus. Und das macht man 111.000 Mal. Das klingt jetzt viel, aber es trainiert Körper und Geist. Also wir haben Krankengymnasten bei uns und die sind begeistert von dieser Übung. Ja, also es ist, wenn man nicht jeden Tag schwimmen gehen will, ist das noch besser. Ne? Also es ist, aber noch besser ist es für den Geist, wenn man es so macht, wie beschrieben, man nimmt Zuflucht dazu. Ne? Und man nimmt den Segen auf, ja.
Manchmal habe ich das gesehen, wenn eine Dokumentation war über Tibet,
genau,
dass wirklich sich ganze Gruppen aufmachen.
Ja.
Und die pilgern dann,
ja,
zu was hin.
Ja.
Du weißt das sicher, dann
ja, ja, klar,
besser. Wo pilgern die dann hin? Und die machen dann auf dieser Pilgerreise,
genau,
immer wieder diese,
ja,
Verbeugung.
Ja.
Und das geht in Staub und Sand, auf Stein, ja, und Erde.
Ja, ja. Also muss man nicht machen, aber kann man machen, wenn man statt nach Bodh Gaya zu fliegen, kann man auch nach Bodh Gaya den Weg mit Niederwerfung machen oder zum Kailash oder zu einem Kloster von Dalai Lama oder was auch. Das kann man machen. Ne?
Zum Kailash, was ist das?
Das ist ein wichtiger Berg in Tibet. Da haben die Tibeter geglaubt, dass da oben ganz viele gute Energien sitzen oder so. Ne? Ja. Mhm.
Also das wird dann zu Kailash und auch zu
anderen buddhistischen Wallfahrtsorten, also zu Stupas oder zu Klöstern oder was auch. Ne? Ja.
Kilometer weit über die Kilometer.
Ja, ja, oder Wochen oder Monate oder Jahre. Ja, ja, ja. Ja, und ich kenne viele und ich gehöre auch dazu, die das dann nie wieder aufhören. Einfach, weil das hilft, dass sozusagen die Biermuskeln, na gut, ich trinke gar kein Bier, aber was sich sonst alles so sammelt, ja, Schokoladenpuddingmuskeln, dass die dann wirklich in Muskeln umgesetzt werden. Ne? Das ist ein Effekt, aber darum geht es eigentlich gar nicht.
Ne? Das macht wach.
Auch das, ja, das stimmt. Man sollte das morgens praktizieren und nicht abends, wenn man zu Bett gehen will, weil danach ist man 2 Stunden topfit. Ne? Also nicht 2 Stunden vorm Schlafen gehen. Aber das sind Detailtipps. Wir können das ja mal so als Übung. So jeder auf unserem Platz. Es geht jetzt nicht um die körperliche Übung, sondern so um den Eindruck, den man davon hat, wenn man Zuflucht nimmt. Ne? Und wir machen das, wir sitzen mit geradem Rücken. Erst ruht die rechte Hand in der linken, später werden wir dann mit den Händen Körper, Rede und Geist öffnen, aber erstmal ruhen Sie im Schoß. Und wir richten kurz die Aufmerksamkeit auf den Atem. Und dann stellen wir uns vor, dieser Raum hier, in dem seit 25 Jahren praktiziert wird, verwandelt sich in einen reinen Zustand. Und wir erleben uns nicht in einem Gebäude, sondern in unserer Lieblingslandschaft auf einer Wiese. Das Wetter ist noch einen Tick schöner als heute. Unser Vater, unsere Mutter erscheinen rechts und links neben uns, so wie wir sie kennen. Alle fühlenden Wesen drumherum. Die Wiese ist voll von fühlenden Wesen. Weiter voraus ist ein See mit Wasser mit unglaublich vielen tollen Qualitäten. Und in der Mitte des Sees erhebt sich ein Baum. Der Stamm wächst riesig weit raus und nach oben entwickelt sich eine Krone und in dieser Baumkrone sitzen all die verwirklichten Katschu-Lehrer. Dort, wo sich diese Krone zu entwickeln beginnt, wo sich die Äste unterteilen, erscheint eine Lotusblüte und eine Mondscheibe und auf der sitzt der blaue Buddha Dorje Chang, der Ausdruck von Leerheit und Klarheit untrennbar, von Offenheit und unbegrenzten Qualitäten. Und die verschiedenen Lehrer sind einfach Ausdruck dieser unterschiedlichsten Qualitäten. Und wir werden gleich mit aneinandergelegten Händen Körper, Rede und Geist öffnen und wir werden uns dann verbeugen, wenn wir die Zufluchtsformel sprechen und dann im Verbeugen strahlt Segen von den Lehrern auf uns und wir nehmen das Regenbogenlicht auf, verweilen dann im Aufnehmen des Lichts und erleben das als Segen, dass immer dann, wenn wir eine bestimmte Inspiration der Katschu-Lehrer brauchen, dann wird sie da sein. Und das üben wir jetzt. Wir öffnen Körper, Rede und Geist und sagen, zu den Lamas nehmen wir Zuflucht. Wir verbeugen uns. Wir nehmen das Licht auf und gehen wieder aufrecht. Aus dem Baum wächst jetzt ein Ast in unsere Richtung. Und auf dem erscheinen Yidams. Als stellvertretend für alle Yidams die rote Vajrayogini. Und wenn wir uns gleich vor ihr verbeugen und Zuflucht nehmen, dann kommt blau-rotes Licht und wir bekommen die Einweihung, unseren Körper als Energie zu erleben, als einen fließenden Zustand von Gewahrseinsenergie. Zu den Yidams und ihren Kraftkreisen nehmen wir Zuflucht. Dann wächst ein Ast nach links raus. Da erscheinen die Buddhas, die, die wir kennen und noch unzählige andere. Die strahlen goldenes Licht aus. Und wenn wir jetzt gleich zu ihnen Zuflucht nehmen, dann nehmen wir das goldene Licht auf und mit ihnen die Erfahrung der unbegrenzten Weite des Geistes. Zu den Buddhas nehmen wir Zuflucht. Nach hinten raus wächst ein Ast und auf dem erscheinen die 108 Lehrreden Buddhas, die 250 indischen Kommentare, die ganzen tibetischen Kommentare, die modernen westlichen Kommentare. Und wenn wir uns verbeugen, nehmen wir klares Licht auf. Und mit der Zuflucht kommt dann der Segen mit uns, dass alles, was wir an Methoden brauchen, was wir an Einsichten brauchen, dann geliefert bekommen, wenn wir es brauchen. Zur befreienden Lehre nehmen wir Zuflucht. Dann wächst nach rechts ein Ast raus, auf dem sitzen die großen Bodhisattvas, die Verwirklichten. Wer sie kennt, der Buddha liebevoller Augen, die Tara, der Weisheitsbuddha. Und wenn wir uns da verbeugen, dann kommt weißes Licht. Und mit der Zuflucht erhalten wir die Zusicherung, Freund und Helfer werden da sein, wenn wir sie brauchen. Und sie werden das Richtige sagen. Und wir wollen die Offenheit entwickeln, darauf zu hören. Zur verwirklichten Sangha nehmen wir Zuflucht. Jetzt ist das Mandala vollständig. Der große zentrale Ast trägt all die Lehrer, zu uns raus die Yidams, nach links raus die Buddhas, nach hinten die Lehrer und nach rechts raus die Bodhisattvas. Um dieses Mandala herum erscheinen jetzt kreisförmig all die Schützer. Wir sehen kraftvolle Flammen, wir sehen das Blitzen von Waffen, wir hören das Klirren von Waffen. Und das alles dient dazu, die Schwierigkeiten, die uns auf dem Weg drohen könnten, weit draußen zu halten. Alles, was geschieht, wird so dosiert, dass es als Schritt auf dem Weg nützlich wird. Und mit dem Verbeugen nehmen wir den Segen der Schützer auf als schwarz-blaues Licht und die Erfahrung, in der Mitte eines völlig befriedeten Feldes zu sein und alles, was uns von Praxis abhalten könnte, wird weit draußen gehalten. Zu den Schützern, zu den Dakas und Dakinis nehmen wir Zuflucht. Wir sind froh, diesen Segen erhalten zu haben, diese Verbindung zu Buddha Dharma Sangha, zu Lama Yidam und Schützer. Wir versprechen, dass wir diese Verbindung halten werden. Und dann kommt ein wichtiger Teil dieser Übung, das Bodhisattva-Versprechen. Wir hören uns das jetzt einfach an, ich zitiere das, und wer das innerlich mitdenken mag, ist herzlich eingeladen, man kann es sich aber auch einfach nur anhören. Alle Buddhas und Bodhisattvas, bitte hört, lieber Karmapa, bitte hör. Von jetzt ab bis zum vollständigen Erwachen nehmen wir Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. So wie die vorherigen Buddhas den Erleuchtungsgeist entwickelt haben und der Praxis stufenweise gefolgt sind, in derselben Weise, um den Wesen zu nutzen, werde auch ich Erleuchtungsgeist entwickeln und die Übung stufenweise praktizieren. Mit unendlicher Kraft und Ausdauer wollen wir zum Nutzen für die Wesen arbeiten, bis sie alle befreit sind. Und wir schließen die Praxis ab mit den vier unermesslichen Geisteshaltungen, die hier auch schon Thema waren. Mögen alle Wesen Glück und die Ursachen des Glücks haben. Mögen alle Wesen frei sein vom Leiden und der Ursache des Leidens. Mögen die Wesen nicht von wahrem Glück, welches ohne Leiden ist, getrennt sein. Mögen sie in großem Gleichmut verweilen, frei von Anhaftung und Abneigung. Und jetzt lösen sich von außen nach innen die Schützer in Licht auf. Die Buddhas, die Jidams, die Bodhisattvas, die Lehre löst sich in Licht auf und das alles geht nach innen. All die Lehrer lösen sich in Licht auf und alles geht zentral in den Buddha Diamantgeist, Diamanthalter Dorje Chang. Der blaue Buddha in der Mitte nimmt das alles in sich auf. Dann schaut er uns an, wird selbst zu Licht und das Licht kommt jetzt zu uns, dringt in uns ein und wird eins mit unserem Zustand. In unserem Geiststrom sind jetzt präsent all die buddhistischen Lehrer, sind präsent die Jidams, die Buddhas, die Lehre, die Bodhisattvas und die Schützer. Wir wünschen, dass all das Gute, das durch diese Praxis entsteht, unendlich hilfreich wird für alle Wesen, dass sie Leid überwinden und Glück erlangen, das Erkennen vom Geist. Das war jetzt eine Ultra-Kurzversion dieser Praxis. Die ist tatsächlich ein bisschen länger, aber dann wird es zu komplex und wir schaffen es auch nicht. Aber wen das interessiert, sonntags praktizieren wir die hier gelegentlich, so einmal im Monat ungefähr. Da kann man die lernen und sich sozusagen einführen lassen. Dazu Bemerkungen, Rückmeldungen. Da war gerade schon Luft geholt worden, zum Besagen. Ja.
Oder ein Buddha mir vorstellen, so einen Schützer, in den ich dann so eine Jidam-Praxis mache?
In Absprache mit einem Lehrer. Also das ist dann sehr individuell, da muss man mit einem Lehrer drüber sprechen, weil die Frage ist, wofür macht man das und ist das das Richtige? Gibt es da nicht bessere Methoden oder, ne? Oder was könnte vielleicht auch schief laufen oder so, ne? Ja. Also da würde ich einen Lehrer fragen. Ja.
Mhm. Ja. Ja. Wenn die Übung praktiziert wird, dann gibt es Teile bei der Zuflucht, wo darauf hingewiesen wird, dass es sinnvoll ist, dass man sie nicht an den vorgeschriebenen Angaben rezitiert, sondern das selber praktiziert, um da einen tieferen Zugang zu entwickeln, weil das aus dem eigenen Verständnis raus ist. Mhm. Und auf welche Teile trifft es dann zu?
Es geht um diese sechs Zufluchtsformeln. Ja? Mhm. Also, und es geht um die begleitenden Wünsche. Ne, da kommt ja, im Text kommt ja vor, jetzt bin ich Buddhas Sohn geworden, mein Leben ist wertvoll geworden, jetzt werde ich ausschließlich in Übereinstimmung mit dieser edlen Familie handeln und so. Das muss man nicht wörtlich machen. Da kann man auch den Sinn in eigenen Worten rezitieren. Und bei der Zufluchtsformel ist es so, auf Tibetisch ist sie festgelegt und auf Deutsch sagt man so, also es muss dann schon präzise das Richtige sein, ne? Also nicht zu den Enden nehme ich Zuflucht, sondern ne? Sonst kann man da ein bisschen variieren, ja.
Mhm. Und anders gefragt, bei welchen Teilen sollte man nicht variieren?
Ich würde die vier Unermesslichen und das Bodhisattva-Versprechen würde ich weitgehend so nehmen, wie es da steht.
Ja.
Ja. Ja. Mhm. Das ist die erste der vier grundlegenden Übungen und die hat schon enorm Wirkung. Wenn man sich das vorstellt, man macht es 100.000 Mal, sich vor dem Zufluchtsbaum verbeugen, man nimmt 100.000 Mal den Segen auf, das erzeugt eine Verbindung. Ja, also man kriegt auch Erfahrung. Ja. Und im Leben ändert sich was. Also es ist tatsächlich so, dass das so alles das mit Dharma weniger zu tun hat im Leben, fliegt raus oder wird leichter. Und alles, was mit Dharma im Leben zu tun hat, wird plötzlich bedeutungsvoller. Ja? Also die Freunde, mit denen man zwar viel Zeit abgehangen ist, die aber nervig waren und mit denen man eher versumpft und versoffen ist, als dass man irgendwas Konstruktives in der Welt bewegt hätte, die melden sich weniger, die wollen weniger von einem und stattdessen werden die Freunde der Sangha wichtiger. Das ist so ein Beispiel. Ja. Oder plötzlich im Beruf die Kämpfe, die einen total absorbieren, so das, ne, wo es einen, wo man abends so runtergezogen nach Hause kommt, scheiß Tag heute wieder oder so. Ja. Plötzlich ist es so, wenn man anfängt damit, das sozusagen scheinbar weniger Haken an einem Sinn, an der sich das Doofe anhaken kann und mehr Überschuss da ist zum Praktizieren. Ne. Vielleicht ist es aber auch so, dass man tatsächlich weniger Haken ausstrahlt, wo die anderen irgendwie ihre blöden Trips dranhängen können oder so. Weiß ich nicht, was es ist. Aber es wird, tatsächlich gibt es Wirkungen. Und das hält die Leute auch dabei. Also das ist sozusagen die selbstverstärkende Kraft dann von dieser Praxis. Dass wenn man erlebt, die bringt es, dann ist man motiviert weiterzumachen. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich erzähle noch was über die anderen vier Anteile. Eigentlich wollte ich auch noch das deutsche Sempa kurz anüben, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Nur ganz kurz sozusagen eine Vorstellung kriegen. Die zweite der vier vorbereitenden Übungen heißt auf Deutsch Diamantgeist oder auf Tibetisch deutsche Sempa oder auf Sanskrit Vajrasattva. Und das ist der nette Herr, der hier über mir sitzt. Das ist der Buddha, der dem Geist innewohnende Reinheit symbolisiert. Ja, wenn der Geist an sich offen ist, dann ist er an sich rein. Dann ist da nichts Schwieriges im Geist oder Schräges oder Doofes. Das Schwierige oder Schräge oder Doofe entsteht nur durch unsere Interpretation und Identifikation. Und Dorje Sempa symbolisiert, dass der Geist an sich rein und offen ist und frei. Auch frei von doofen Eindrücken. Und wir haben, solange wir mit dem Ich identifiziert sind, an unserem Karma zu schleppen. Ja? Also wir haben früher nicht heilsam gehandelt, wir haben Leid verursacht und das sitzt im System. Das Leid, das wir verursacht haben, das schleppen wir sozusagen so hinter uns her. Und manchmal holt uns das ein und schlägt zu und dann haben wir irgendein Drama in unserem Leben. Und Dorje Sempa ist sozusagen industrielle geistige Reinigung. Tiefenreinigung. Ja. In dieser Praxis sitzt man und hat Buddha Diamantgeist über sich. Wenn man einen guten buddhistischen Lehrer kennt, ist es sozusagen die Verkörperung von diesem Lehrer. Und dann spricht man mit Diamantgeist. Man sagt, ich habe in diesem und im vergangenen Leben Leid verursacht. Das tut mir leid. Das war richtig scheiße. Ich will nicht wieder Leid verursachen, sondern ich will ab jetzt heilsam handeln. Bitte reinige all die negativen Eindrücke aus mir und aus allen Wesen. Und dann strahlt der Buddha Diamantgeist Licht aus, lädt alle Buddhas ein und die kommen auch. Die verwandeln sich selber in Form von Buddha Diamantgeist. Aus allen Richtungen kommen sie, schmelzen in ihn rein. Und dann hat er in sich auf Herzenshöhe eine Lotusblüte, Mondscheibe und darauf eine Silbe, die heißt Hung. Und dann von dieser Silbe so gegen den Uhrzeigersinn ein Mantra 2,5 Mal in Spirale geschrieben mit 100 Silben. Und dann beginnt sich das im Uhrzeigersinn zu drehen und aus dem Hung und aus dieser Spirale, aus diesem Mantra kommt reinigender Nektar, der füllt erst den Diamantgeist und dann streckt Diamantgeist den rechten Fuß vor und aus der großen Zehe fließt dann dieser Nektar hier an der höchsten Stelle bei uns in diese innere Plus-Minus-Achse, reinigt sozusagen diese innere Plus-Minus-Achse, geht dann so in die Seitenkanäle, reinigt alles raus, ein Teil fließt drüber und wir stellen uns jetzt nicht jede einzelne schlechte Tat vor, die wir im Leben begangen haben, ist keine Pfadfinderübung, sondern wir stellen uns einfach vor, wie alles, was uns eng macht, was uns klein macht, rausgereinigt wird, wie alles, was so an karmischen Spuren in uns ist, rausgereinigt wird. Und es klingt jetzt sehr banal, aber es hat eine interessante Wirkung. Ja, die Poren der Haut öffnen sich, die unteren Körperöffnungen öffnen sich, die Fußsohlen öffnen sich, das fließt alles raus. Und die Erde öffnet sich, die nimmt das alles auf und dann kommen alle die, bei denen man noch karmische Schulden hat, die riechen, da ist was, da kriegt man was, die kommen von allen Seiten und nehmen sozusagen, was ihnen zusteht und kriegen noch den Segen vom Waschwasser dazu. Und die gehen hochzufrieden in alle Richtungen und kommen nie wieder. Ja. Und es ist eine extrem wirksame Art, mit dem Unterbewussten zu reden. Vergiss alles, was dich irgendwie belastet und quält, es ist nicht wirklich. Ja. Mit dieser Vorstellung von diesem völlig die Reinheit symbolisierenden Buddha, die dem Geist sowieso innewohnende Reinheit, reinigen wir alles, was wir als nicht rein erleben, aus dem System raus.
Ja. Wäre das so, dass man sagen könnte, dass karmische, sage ich mal, Verstrickungen, was man womöglich angehäuft hat an Negativen und diese Energien, ich meine, eigentlich dachte ich immer, sie wirken fort.
Aber ja genau, solange sie bis haben, wo sie sich dranhängen können. Aber wenn dieser Ring aufgeht, fällt der Haken raus und ist weg.
Also in dem Moment könnte man das eigene Karma sozusagen auch so reinigen.
Ja, genau, das ist der Sinn der Praxis. Karma ist auch nur ein Konzept. Am Ende besteht alles das nur auf dem Grund der Ich-Illusion. Und das ist das Konzept schlechthin. Und das existiert nicht wirklich. Nur solange die Ich-Anhaftung da ist, kann das überhaupt sich irgendwo dran heften.
Ursache und Wirkung.
Genau. Und damit arbeiten wir. Wir machen sozusagen die Ursachen weg, dass das Karma glaubt, es hätte noch was zu suchen.
Ja? Das wäre in dem Sinne wie eine Reinigung,
ja.
Von der man, also die man genau. Als real dann auch ansieht.
Ja, genau. Ja, ist auch so. Es fühlt sich auch so an. Und das Interessante ist, das Unterbewusstsein versteht es. Und das Unterbewusstsein sagt, boah, ich bin so froh. Und es sagt es nachts in den Träumen. Ja, das ist jetzt, also...
Du hast ja mal gesagt, da gehen auch komische Träume.
Nee, nicht komische. Also man kann, hier, ich habe so ein paar Handbücher. Es gibt sozusagen das ultrakurze Handbuch, es gibt das mittlere Handbuch und es gibt das ausführliche Handbuch, ne? Und in allen wird beschrieben, und teilweise seit 2000 Jahren, wenn man diese Praxis macht, das ein Zeichen, und das haben alle, das sind Träume, die befreiende, wo man diese Befreiung erlebt. Ja. Das ist ein bisschen unterschiedlich, also viele träumen, dass komische Tiere aus ihnen rausgehen, Alter, Blut sie verlässt, Krankheiten rausgehen, dass der Körper ganz leicht wird, dass man sich sozusagen weiß erlebt oder sowas, ja. Und andere Träume, die sozusagen, oder ja, also es gibt Leute, die träumen, sie sitzen Stunden auf dem WC und alles Schlechte aus diesem und vergangenen Leben wird einfach so ausgeschieden, ne? Um jetzt kein Scheißwort zu nennen. Also alle möglichen Sorten. Und bei mir war es, ich hab wochenlang nachts Krimis geträumt. Ich habe Verbrecher gejagt. Und am Anfang der Praxis habe ich immer nur die Spuren gesehen. Und dann bin ich ihnen immer näher gekommen. Dann habe ich so am Eck noch den Mantel witschen sehen. Und am Schluss habe ich nicht nur Verbrecher verhaftet, am Schluss habe ich, also so kurz bevor es fertig war, habe ich Hitler verhaftet und ihm eine super Moralpredigt gehalten über Karma. Das war ein sehr interessanter Traum.
Ist das damit gemeint, dass die dann alle, also in dieser Phase, dass sie dann kommen, alle die noch was,
die noch
irgendwas, ja, schuldet?
Es ist nur eine Vorstellung.
Also, dass die sich irgendwie als Erinnerung
im Unterbewusstsein bestimmt
manifestieren,
ja,
oder
ja,
dass man dran denkt oder und man das dann loslassen kann.
Ja, genau. Ja. Also in meinem Fall muss ich in dem vergangenen Leben ja irgendwie mal als Mafia-Geschäft gearbeitet haben oder so. Ne?
Ja. Also keine ich glaube, dieser Prozess findet ja bei allen mehr oder weniger immer wieder mal statt. Also ich denke jetzt gerade auch an Schuld und Bedauern und Verzeihen und so weiter.
Das ist wichtig, das macht man vorneweg. Das macht man vorneweg.
Und
ja,
dann kann man es.
Ja.
Und das wäre dann im Prinzip alles in einer Prozedur.
Ja, sozusagen. Genau. Ja. Und wir können das ja mal kurz uns vorstellen, so um die Wirkung zu spüren. Ich gehe jetzt nicht durch die ganze Praxis durch, dafür ist es zu spät geworden, aber dass man so mal eine Vorstellung kriegt, wie sich das anfühlt. Und ich werde das Mantra dazu laut murmeln, dass man das mal hört und sich einfach die Wirkung vorstellt und dann überlegen kann, ob man Lust drauf kriegt, das zu tun. Weil also ich kann diese Praxis enorm empfehlen. Die ist also so, es ist, als würde man Rucksäcke mit Backsteinen abschmeißen, die man bisher durchs Leben geschleppt hat. Ja, und das Gefühl, dann könnte man durchs Leben fliegen, das täuscht am Anfang, weil man so plötzlich so leicht geworden ist. Es ist immer noch nicht fliegen, aber es sind plötzlich ganz andere Schritte, die man machen kann. Ne?
Und das macht man einmal? Oder?
100.000 von den langen Mantras. 111.111 von den langen, okay, Mantras. Ne? Aber dann hat es auch gewirkt, dann sitzt es. Ne? Also, wir sitzen nochmal mit geradem Rücken. Noch eine Frage dazu, oder?
Diese Wirkung jetzt auch gerade bei dem, was wir da getun, das war dann doch sehr, sehr schwach. Das ist aber schlicht Meditationspraxis, verstärkt die Wirkung und dann macht man das häufiger, wenn das überhaupt wirkt oder wieder von sich.
Ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden, aber wir gehen nachher nochmal hoch in die Bibliothek und klären es dann. Ne? Also wir sitzen nochmal mit geradem Rücken, über unseren Köpfen eine Lichtlotusblüte, eine Lichtmondscheibe und darin sitzt der weiß leuchtende oder Diamantgeist. Ausdruck, der dem Geist an sich innewohnt, in Reinheit. Im Geist ist an sich nichts verkehrt. Der Geist ist offen und unbegrenzt fähig. Und die darin liegende Reinheit sitzt jetzt oberhalb unserer. Und wir denken oder sagen, lieber Buddha Diamantgeist, alles, was wir an leidbringenden Handlungen begangen haben in diesem, im vergangenen Leben, das bekennen wir, bereuen wir. Wir wünschen, ab jetzt heilsam zu handeln. Und wir bitten, reinige alle Negativität von uns und allen Wesen, damit wir zum Nutzen für die Wesen arbeiten können. Buddha Diamantgeist antwortet mit einem immensen Strahlen von Licht in alle Richtungen. Er lädt Buddhas ein. Alle Buddhas aus allen Richtungen kommen herbei in der Form von Diamantgeist, groß wie Gebirge und fein wie Staubkörner. Verschmelzen sie in ihn rein, oberhalb unserer. In der Mitte seines Körpers auf Herzenshöhe entsteht eine Lichtlotusblüte, eine Mondscheibe und die Hung-Silbe. Und wenn wir gleich das Mantra hören, dann entsteht aus dem Hung und aus der Mantra-Spirale, aus den Buchstaben auf der Mondscheibe, reinigender Nektar. Der füllt den Buddha Diamantgeist im Nu auf, er streckt den rechten Fuß über Lotus und Mond und dann kommt der Nektar mit Kraft auf uns. Die höchste Stelle in unserem Kopf öffnet sich, der Nektar fließt rein. Und von oben nach unten reinigt er unsere innere Plus-Minus-Achse, unseren zentralen Energiekanal. Dringt von dort aus in alle Seitenkanäle und drückt alles Negative raus. Während wir das Mantra hören, fließt der Nektar weiter, wäscht alles Negative aus uns raus. Es verlässt uns als Ruß, Rauch, Tinte, als Eiter und Blut für wartende karmische Krankheiten. Der Nektar fließt auch über uns und reinigt von außen alles. Durch die Poren der Haut fließt alles ab, durch die unteren Körperöffnungen, durch die Fußsohlen. Die Erde unter uns öffnet sich, nimmt alles auf. Wem wir noch was schulden, der kommt von allen Seiten herbei, nimmt, was ihm zusteht, nimmt den Segen vom Nektar dazu und verschwindet für immer. Und wir erleben jetzt genauso, von oben nach unten. Om Bensa Sato Samaya Manupalaya Bensa Sato Tenopa Tishadri Dome Bava Soto Kayo Me Bava Sopo Kayo Me Bava Anurato Me Bava Sava Siddhi Mentraya Tsasava Karma Satsami Siddham Shriya Kuru Hung Ha Ha Ho Bhagavan Sava Tata Gata Bensa Mami Minsa Benzi Bava Maha Samaya Sato. Und jetzt kommt es noch kraftvoller und reinigt auch das raus, was hartnäckig klebt. Und wer das Mantra kennt, kann es mitsprechen. Om Bensa Sato Samaya Manopalaya Bensa Sato Tenopa Tishtadrido Mebava Soto Kayo Mebava Sopo Kayo Mebava Anurakto Mebava Sava Siddhi Mentrayatsa Sava Kama Sotsami Siddham Shriya Kuru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Sava Tata Gata Bensa Mame Bensa Benzi Bava Ma Samaya Sato. Und jetzt kommt es noch ein drittes Mal und reinigt die subtilsten und feinsten Verschleierungen und Verunreinigungen raus, sodass wir selbst wie eine kristallene Vase werden, völlig frei von Verunreinigungen. Om Bensa Sato Samaya Manupalaya Bensa Sato Tenopa Tishtadrido Mebava Soto Kayo Mebava Sopo Kayo Mebava Anurakto Mebava Sava Siddhi Mentrayatsa Sava Gama Sotsami Siddham Shriya Kuru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Sava Tata Gata Bensa Mame Bensa Benzi Bava Maha Samaya Sato. Jetzt sind wir völlig frei. Die Poren der Haut schließen sich, die unteren Körperöffnungen schließen sich, der Nektar läuft weiter, während wir das kurze Mantra hören, und füllt uns auf. Wie eine kristallene Schale oder Vase, die mit Milch vollgegossen wird, erreicht der Nektar jeden Punkt in uns, füllt uns völlig auf. Und alles wird als völlig rein erlebt. Om Bensa Sato, 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 Om Om Bensa Sato, 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 Om Bensa Sato. Etwas von dem Nektar tritt sogar oben auf unserem Kopf aus der höchsten Stelle heraus und berührt den Fuß von Diamantgeist. Wir bitten noch einmal, bitte Bruder Diamantgeist, reinige alle Negativität von uns und allen Wesen. Ihr Diamantgeist es hört, lächelt er, schaut uns an und antwortet. Töchter und Söhne der Mahayana-Familie, alles Negative ist völlig gereinigt. Das verspreche ich euch. Dann kommt er runter zu uns und so wie Wasser in Wasser fließt und untrennbar wird, wird unser Zustand jetzt der von Diamantgeist. Alles, was wir erleben, ist grundlegend rein. Jedes Phänomen drückt die Möglichkeiten des Geistes aus. Alle Phänomene konstituieren ein reines Land. Jedes Geräusch ist Mantra. Jeder Gedanke ist Weisheit, weil er zeigt, was der Geist kann. Alles ist in Ordnung, weil es zeigt, was der Geist für Möglichkeiten hat. Wir nehmen den Zustand mit und wünschen, dass all das Gute, das durch diese Praxis entstand, allen Wesen hilft, Leid zu überwinden und ihnen Glück schenkt, das Erkennen vom eigenen Geist. Also das wirkt. Wer da mehr zu wissen will, wie gesagt, da kann man dann hier ins Zentrum kommen, kriegt die genauen Erklärungen von den Freunden. Und Lama Jigmela gibt am 1. Juni eine Einweihung in Buddha Diamantgeist. Also wenn man auf den meditieren will, am 1. Juni um 19 Uhr, kriegt man die Erfahrung, wie fühlt sich das an, wenn Buddha Diamantgeist da ist, wie fühlt sich das an, wenn man das verwirklicht. Das ist der Sinn einer Einweihung. Von dem langen Mantra, was da vorhin zu hören war, von denen macht man 100.000 Stück. Das muss dann nicht so langsam sein, wie ich das eben gerade gemacht habe. Man darf beschleunigen, bis man 100 Stück in einer Viertelstunde schafft. Das geht. Aber schneller soll man nicht. Ne, weil sonst sind die Fliehkräfte auf den Mantra zu groß. Dann zieht es die Buchstaben daraus. Ne? Ja. Die Wirkung ist, wie gesagt, dass man sich befreit fühlt, dass man ohne diesen Backsteinrucksack durchs Leben geht. Und das ist also einfach gut. Und dann geht's weiter. Damit hört es nicht auf. Die dritte der vier grundlegenden oder vorbereitenden Übungen, da geht es jetzt nicht mehr um das Reinigen, sondern da geht es darum, den Reichtum des Geistes zu vertiefen oder zu erfassen oder zu erkennen oder zu erleben oder sich damit zu identifizieren. Und man verschenkt.
Nebenan noch Reisig.
Oh ja, das ist toll. Dann kannst du es auch mal vormachen. Das ja. Man baut alles, was kostbar ist im Universum, auf so einer Scheibe symbolisch auf. Ja? Also alle die tollen materiellen Dinge, die es gibt. Alle die tollen Begabungen, die es gibt. Alle die Schönheit, die es gibt. Alle die Welten, die es gibt. Alles das baut man hier symbolisch auf und verschenkt es. Ja? Und das macht man auch 100.000 Mal. Hm? Und man baut die auf mit Edelsteinen. Und wenn man nicht so viel verdient, dass man sich so einen Sack Edelsteine leisten kann, dann nimmt man bunten Reis mit ein paar Edelsteinchen gemischt. Kannst du es mal gerade vormachen? Du hast es bestimmt noch drauf, diese fünf. Weil sonst schütte ich hier alles voll und dann haben wir hier Sauerei. Ne? Tatsächlich besteht dieses Universum aus 37 Einzelaspekten. Da gehe ich jetzt angesichts dieser fortgeschrittenen Zeit nicht mehr auf die Details ein. Aber die Universen, die man dann 100.000 Mal verschenkt, die sind einfacher. Das sind einfach so fünf Hauptaspekte dieser Universen. Ne? So sehen die Praktizierenden dann aus. So eine Schürze, der Reis da nicht rumfliegt. Und während er noch aufbaut, was passiert dabei? Man beginnt alles, was man erlebt, einzuordnen als Geschenk des Geistes an sich selbst. Wow, was es alles gibt. Ja? Und es ist nicht mehr so wichtig, gehört es mir oder gehört es nicht mir, gehört es wem anders, gehört es jemandem, den ich nicht leiden kann. Im Gegenteil, wenn Freude entsteht, ist nicht so wichtig, wo sie entsteht. Es ist toll, dass es sie gibt. Ja. Mit Mantra, wenn du
nimmst. Genau, also man macht erstmal eben mit dem Mantra einmal eine reinigende Bewegung, das Mantra, was wir gerade eben gehört haben. Und ja. Dann ja, vielleicht ist das, ja, okay, man setzt Häufchen, die bestimmte Sachen symbolisieren. Das klingt dann auch toll. So.
Genau, das war ein Durchgang. Wir konnten es alle sehen. Vielleicht muss man hochhalten.
Ja, dann spritzt es ein wenig.
Ja. Also man kann sagen, so ein Zentrum und die vier Himmelsrichtungen, aber die symbolisieren dann eben so alle Aspekte des Universums. Und da ist dann im Text wird dann im Detail das alles beschrieben, was man da verschenkt, und es ist eine Übung in Großzügigkeit. Und es ist die Wirkung, dass man einfach so nicht mehr klammert an das Schöne, sondern bei jedem so diese Übung eingeübt hat, wow, wie schön, und verschenkt's. Ja. Und es öffnet den Geist einerseits in Richtung so nicht klammern, nicht anhaften, und zum anderen so dafür, dass der Geist an sich reich ist. Ja, dass so diese Offenheit und Fähigkeit, Leerheit und Klarheit, dass darin alles enthalten ist, dass da unbegrenzt Möglichkeiten drin sind. Und das lässt einen ja innerlich reich werden, weil alles, was erlebt wird, zeigt die Fähigkeiten des Geistes. Ja. Fragen dazu? Ich sehe so ein bisschen Erschöpfung auf den Gesichtern. Ne? Wenn man das übt, ist sogar Erschöpfung ein Reichtum des Geistes. Ja, also Erschöpfung hat ja auch angenehme Seiten, so, ne? Wenn die Glieder so schwer sind, so diese Momente vom Einschlafen. So, ne? Und wir sind jetzt auch so gehen so langsam in diese Phase über. Ne? Genau. Ne? Also das ist der Effekt von dieser Übung. Du bist gerade drin. Magst du was erzählen dazu, was du so an Erlebnissen teilen kannst?
Ich will was erzählen, was der
Tillmann
erzählt hat. Der hatte erzählt, dass er, nachdem er das Ganze gemacht hatte, mal zu seinen Eltern gefahren ist. Da war er noch jünger. Und dann haben die Eltern gesagt, also beim Essen, der hat so halt alles freiwillig so selber gemacht und hat halt gespült und alles und ausgeteilt. Und die waren total überrascht und haben gesagt, früher hast du sowas nicht gemacht. Und da ist ihnen das aufgefallen. Oh, ja.
Ja.
Also das macht das automatisch.
Man wird großzügig. Das ist eigentlich, also weil man den Geist als reich erlebt, muss man nichts mehr festhalten, nichts mehr klammern oder so, ja. Sondern man erlebt sich selbst im Überschuss. Ja. Und zwar in einem unerschöpflichen Überschuss. Und dann wird man nett. Und man wird großzügig. Und das ist was, das gibt einfach gutes Echo. Ne. Also man wird plötzlich für die anderen glaubwürdig. Ja, wenn man großzügig ist und nicht geizig, wenn man sich freut an dem Tollen, was passiert, und nicht sagt, das gönne ich dem nicht, ja, man wird einfach glaubwürdig. Ja.
Kann man sagen, wann das aufgekommen ist in der Tradition, diese Art von
Großzügigkeitsübung?
Diese Art von Übung, würde ich fast sagen, oder wie lang das jetzt schon Tradition ist,
also,
oder ob das eine bestimmte Zeit mal gegeben hat, wo das dann aufgekommen ist, oder?
Also der Buddha hat selber schon Großzügigkeitsübungen mit seinen Schülern gemacht. Also das ist schon von Anfang an Praxis. Und da gab es so diese berühmte Geschichte mit dem geizigen Kaufmann, der sich überhaupt nicht vorstellen konnte, was zu verschenken. Und wenn der Buddha mit ihm dann die Übung gemacht hat, dann gib einfach eine Münze von deiner linken Hand in die rechte Hand. Ja? Und die linke Hand soll die Freude erleben der rechten Hand, wenn sie kriegt. Und die linke Hand soll dann sozusagen üben, und dann soll die rechte Hand üben, sie hat was gekriegt, sie soll was zurückgeben. So, ne? Also das gibt es schon von Anfang an. Ne? Und uns traut man zu, dass wir schon weiter sind, wenn wir die Übung machen. Ne? Ja, da werden nicht Münzen von der einen Hand in die andere Hand verschenkt, sondern ganze Universen zum Nutzen für alle Wesen. Ne? Ja. Okay, angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der erschöpften Gesichter noch kurzer Hinweis auf die vierte Übung des Guru-Yoga. Bis dahin ist man lange genug dabei, um sich gut begründet für einen Lehrer entschieden zu haben, mit dem man arbeiten will. Ja, also das erlebe ich jetzt auch hier im Zentrum, die Leute, die vor ein paar Jahren dazugekommen sind, die sind jetzt so weit, dass sie sagen, okay, mit dem Lehrer will ich arbeiten. Und es sind nicht bei allen die gleichen hier. Wir haben ein Spektrum, ich habe ja gesagt, es gibt so für jeden Trip so Spezialisten. Und den findet man dann auch und man guckt sich den an. Und wenn man dann Vertrauen gefasst hat, bis dahin ist man so weit, dass man sich für einen Lehrer entschieden hat. Und der wird dann sozusagen zum Lokomotivführer, zum Erwachen. Ja, also man setzt auf den. Und in diesem Guru-Yoga geht es darum, dass man die Verbindung zu diesem Lehrer so tief verankert in Bewusstsein und Unterbewusstsein, dass das Ego nicht mehr meckert, wenn der Lehrer Dinge sagt, die man nicht hören will. Das Ego wird irgendwann an schwierige Momente kommen, wo der Lehrer was sagen muss, wo das Ego jetzt nicht froh drüber ist, sondern wo das Ego geknackt werden soll. Ja? Und dann muss das Vertrauen in den Lehrer größer sein als das Ego. Und dafür dient diese vierte Übung. Ja? Und da wird sehr lang der ganze Segen der Linie angerufen. Also all die Lehrer, die wir da im Zufluchtsbaum hatten, da holt man sich von denen den Segen. Am Schluss konzentriert sich all dieser Segen der ganzen Linie in dem konkreten Lehrer, den man hat. Und es ist ja auch so. In dem kommt alles zusammen, was die Kachi-Linie über 1000 Jahre in Tibet und bis vorher die 1500 Jahre in Indien übertragen wurde. In dem Lehrer kommt das alles zusammen. Ja. Und man erlebt sich selber in der Form von Vajrayogini, also die rote Frau, die wir vorhin hatten. Man erlebt den Lehrer entweder über sich oder gegenüber, also kann man wechseln oder sich für eins entscheiden. Und dann nimmt man vom Lehrer Segen auf. Und wer die Karmapa-Meditation, die Drei-Lichter-Meditation kennt, kennt es schon. Man nimmt den Körpersegen vom Lehrer auf, das ist ein weißes Licht, das von der Stirn des Lehrers so in den eigenen Kopf geht, Hirn, Nerven und Sinn, und man erlebt den eigenen Körper als Ausdruck von erwachten Fähigkeiten. Dann kommt die Rede vom Lehrer und man erlebt alles, was mit Rede, mit Gedanken zu tun hat, als Ausdruck von erwachten Fähigkeiten. Und dann kommt der Geistsegen vom Lehrer rüber als blaues Licht und geht in Brust und man erlebt Geist als weiten Raum ohne jede Grenze. Und das ist dann Ausstrahlungszustand, Fähigkeitszustand und Wahrheitszustand, wie wir ihn öfter nach den Meditationen hier auch so erleben. Aber das kriegt man vom Lehrer. Man wird vom Lehrer sozusagen in die erwachten Erfahrungen eingeweiht. Und da gibt es dann auch ein Mantra am Schluss. Jetzt muss ich meine Brille raussuchen. Hier. Und da zählt man dann die Zahl der Mantren und das auf Deutsch hier sind es die Bitten an den Lehrer und die gehen auf Deutsch so. Kostbarer Lama, ich bitte dich, gib deinen Segen, dass mein Anhaften an ein Ich verschwindet. Gib deinen Segen, dass mein Geist zufrieden wird. Gib deinen Segen, dass sinnlose Gedanken aufhören. Gib deinen Segen, dass ich meinen Geist als ungeboren erkenne. Gib deinen Segen, dass die Täuschung in sich selbst zur Ruhe kommt. Gib deinen Segen, dass ich Erscheinungen als Wahrheitszustand erkenne. Und das gibt es dann noch auf Tibetisch, und das kann man auf Deutsch oder auf Tibetisch machen. Und man zählt diese Bitten, also immer ein Durchgang ist eins und dann macht man das 100.000 Mal. Ja? Und wenn man dann die Lichter aufnimmt und kriegt diesen Segen, dann erfüllen sich diese Bitten. Ja? Das ist der Sinn der Sache. Dass man die Inspiration des Lehrers nutzt. Und das ist dann so. Wann immer man im Alltag dann unterwegs ist und merkt, so, jetzt war mein Ego im Spiel, dann ist die Inspiration da. Man nimmt sich ein Vorbild am Lehrer, der hätte in der Situation nicht egoistisch reagiert. Ja? Oder gibt Segen, dass mein Geist zufrieden wird. Man hat eine Situation, wo man wieder an irgendwas anhaftet. Man will mehr oder man will es anders. Und man merkt dann, nee, das ist nicht erwachte Haltung. Das nützt nichts, es anders zu wollen, als es jetzt ist. Ja? Und mein Lehrer würde in der Situation einfach cool bleiben und in sich ruhen. Ja? Und sinnlose Gedanken, ja, so, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Oder was auch immer, ja. Also, oder, ja, wie verstecke ich das jetzt vor der Steuer oder so? Ja, oder also alles, was uns vom Dharma wegbringt. Ja. Und da so das ist doch albern. Ja? Also wenn ich mir meinen Lehrer angucke, der macht solche blöden Spielchen nicht. Ja? Gib dein Segen, dass ich meinen Geist als ungeboren erkenne. Ja? Also dass Geist nicht zusammengesetzt ist. Und das ist speziell in Situationen, wo man so sonst mit Angst oder Panik reagiert oder mit Besorgung oder irgendwas so. Ja? Und das ist interessant. Buddhistische Lehre, die Qualität buddhistischer Lehre zeigt sich in schwierigen Situationen. Ja? Es gab die Situation, wo ein Lama in Südamerika, wie ist das schlimmste Land da, bis vor kurzem Kolumbien, mit Schülern unterwegs war. Die waren mit einem Bus unterwegs und plötzlich standen lauter Maschinengewehre da und die mussten aussteigen. Und dann war eins interessant, also normalerweise wären die jetzt entführt worden und irgendwie, ne? Und der Lehrer blieb entspannt und machte aber so mit der, hier so ein paar Mantras, ne? Und dann hielt der Anführer dieser Maschinengewehrgruppe, hielt eine flammende politische Rede und bla bla und bla bla und bla bla und die westlichen Schüler nickten brav, ne? Und bla bla und dann einsteigen, weiterfahren, ja? Und gut gegangen, ne? Und die Westler zwischendurch schon so komische Gesichter und der Lehrer aber cool geblieben und Mantras gemacht. Und dieser Rebellenanführer da, dieser Maschinengewehr-Obermafia-Boss, hat den Lehrer die ganze Zeit nicht mal wahrgenommen. Das war noch der Witz. Ne? Das ist, was die Schüler hinterher so erzählten. Der hat immer an dem vorbeigeguckt. Ja? Und schlicht, weil der Lehrer in der Situation nicht irgendwie reagiert hat, sondern völlig cool geblieben ist, in der Weite des Geistes ruht und irgendwas gemacht, was jetzt die Situation gut ausgehen lässt. Ne? Also nicht Panik oder nicht irgendwie, also einfach so im Geist ruhen. Ne? In solchen Situationen zeigt sich, wissen Lehrer auszeichnet. Ne? Und wenn man selber dann in so eine Situation kommt, ja, dann setzt man sich den Lehrer auf den Kopf, lässt ihn ins Herz rutschen, ja, und dann ist man selber genauso cool, wie der Lehrer wäre in der Situation. Zumindest übt man. Ne? Bitte gib Segen, dass die Täuschung, die in sich selbst zur Ruhe kommt, ja, das ist so, die ganzen Dramen in Samsara, ist alles Identifikation und Gemache und Projektion. Ja, und da durchschauen und einfach nicht drauf einsteigen, durchziehen lassen. Ne? Und gib Segen, dass ich Erscheinung als Wahrheitszustand erkenne, was wir gerade eben am Schluss von Deutsche Semper ein bisschen geübt haben. Ja, alles, was geschieht, ist eigentlich reines Land. Ja, also was geschieht, ist einfach, was der Geist bringt. Und Geist ist in Ordnung. Ja, und was nicht in Ordnung ist, sind unsere Interpretationen und unsere Probleme, die wir daraus machen. Aber was geschieht, ist an sich von sich in Ordnung. Ja. Und das so als Inspiration. Ne? Gut. Ja, und dann löst man den Lehrer in sich auf. Am Ende dieser Übung, dieses Guru-Yoga, am Ende jeder Sitzung und geht, also widmet und geht weiter. Ja. So, das sind die vorbereitenden Übungen, die Vorbereitung aufs Erwachen. Das geht für Laienpraktizierende wie uns, die nicht im Kloster sind. Im Kloster kriegt man es in 3 Monaten durch, alle 4. Ja. Für uns sind es meistens ein paar Jahre, die man da dran ist. Und da sind die Praktizierenden unterschiedlich diszipliniert und fleißig. Manche schaffen es in 2 Jahren, manche brauchen 20 Jahre. Aber es ist nicht wichtig, wie lange man braucht, sondern es wirkt. Und dass man es merkt, dass es wirkt, das ist sozusagen das Entscheidende. Und danach geht's weiter. Wer dann das Erwachen noch nicht vollkommen verwirklicht hat, kriegt weitere Übungen. Und das ist, was dann da in dem blauen Buch steht. Dann geht es entweder weiter mit Mahamudra, also formloser Meditation auf die Natur des Geistes, was hier immer mittwochs geübt wird. Oder es geht weiter mit einer Yidam-Praxis. Das macht man dann mit dem Lehrer, mit dem man sich jetzt auch schon dann sozusagen vereinbart hat. Der sagt dann, was man praktizieren könnte. Da gibt es die verschiedensten Yidam-Praktiken, also Manjushri könnte sein, Chenrezig Thara, Chöd könnte sein, Milarepa könnte sein, alles Mögliche. Oder man macht ein Guru-Yoga. Ganz bekannt ist das Guru-Yoga auf den 8. Karmapa. Das ist dann schon eine Praxis, die auch in tantrische Anteile hat, wo man auf den Energiekörper meditiert und so. Oder man geht doch noch für lange ins Retreat und macht die 6 Yogas des Naropa. Ja. Aber das bis dahin, also man muss man sich jetzt keine Sorgen, keine Gedanken drum machen. Ja.
Habe ich das jetzt richtig gehört, dass man nach 3 Monaten also erwachen kann oder irgendwie so?
Also wenn man...
Was immer das sein mag?
Ja, ja. Theoretisch ja. Ne, wenn man das wirklich hart praktiziert, wäre das möglich. Aber praktisch, also es ist schon ein Riesending, wenn man es in einem Leben schafft. Ne? Milarepa hat es geschafft und immer wieder schaffen das welche, aber die machen dann nichts als Praxis,
also
nur
in der
Praxis.
Regel nicht nach 3 Monaten.
Nee, nee.
Okay, ich
nee,
hatte
nee.
Ja das verstanden.
Nee. Also, nee, es kommt darauf an, wie gut man das praktiziert. Und es gibt Leute, die machen das als Sport. Ja, und dann hat man nicht so viel Wirkung. Ne? Es ist, im Grunde ist es so, wie bei der Atemmeditation. Man ist in jedem Augenblick präsent und da beim Hinschmeißen sowohl präsent in dem als auch da vorne das präsent haben. Ja? Und das ist schon eine Herausforderung. Ne? Und es wird immer besser, aber am Anfang ist es noch nicht so klar. Dankeschön. Oder es wird bei dem Diamantgeist. Ja? Wenn man da die hunderte Mantras macht, schweift der Geist schon mal ab und ist bei der, was weiß ich, bei irgendeinem Antwortbrief auf irgendwas, hat vom Nachbarn eine Beschwerde gekriegt, weil die Äpfel in seinen Garten reinfallen oder so, ja, irgend sowas, und dann ist man am Formulieren, wie man sich jetzt da eine Antwort gibt oder sowas, ja, und nicht wirklich bei Diamantgeist. Ne. Und das sind so die typischen Phänomene. Ne. Das ist eine Übung, dass man wirklich präsent ist in der Übung, ja.
Ist das jetzt ganz typisch für diese Diamantwegs-Buddhismus oder gibt es das auch woanders?
Das machen alle tibetischen Buddhisten so. Ja.
Welche da noch wären an Schulen, Malaki oder wie du sagst, die mongolischen?
Also wir haben Nyingma, Kachu, Gelug und Sakya. Und wie ich es vor kurzem gehört habe, gibt es die Jönangpas doch noch, aber da reden wir dann andermal drüber. Aber die kennen alle genau das Gleiche.
Wo ist dieser Baum?
Der sieht da ein bisschen anders aus.
Der ist dann anders.
Genau. Die Geluks würden nicht auf Kamapa meditieren.
Ja. Aber diese Niederwerfen, die haben ja ihre eigenen.
Die haben ihren eigenen Zufluchtsbaum dann jeweils, ja.
Ach so, okay. Mhm. Lehrer und dergleichen.
Ja, ja, genau.
Das
sind die wie bei uns auch, aber die Lehrer sind andere. Ne?
Die Schützer wären auch fast ähnlich.
Die Schützer sind da die gleichen, ja.
Ah, okay.
Mhm. Ja.
Und nochmal so zum Erklären für.
Mhm. Ja. Ja.
Okay.
Mhm. Ja. Noch Fragen? Traut sich keiner mehr um die Uhrzeit. Ja. Beides. Also es braucht Qualität, aber es reicht nicht, wenn man es dreimal qualitätsvoll macht. Ja? Also man muss an beide, also an der Qualität muss man arbeiten. Und die Menge ist sozusagen, dass es sicher ist, dass man auch das Level damit schafft, was man schaffen muss, um später die anderen Praktiken machen zu müssen. Wahrscheinlich haben manche es schon bei 60.000 geschafft oder 70.000. Ja. Und es schadet aber nichts weiterzumachen, weil umso reiner, umso klarer, umso reicher wird der Geist. Ne. Ja. Also es ist eine gute Methode, am Ego zu scheuern, die 100.000 zu machen und sich nicht zu sagen, nee, ich bin so gut, ich schaffe das in 20.000.
Ne. Bevor ich jetzt erschöpft bin und an den Brief meines Nachbars denke, würde ich eher aufhören.
Genau.
Sagen,
also genau.
Wenn ich die Qualität nicht aufbringen kann, dann
so ist
Feierabend.
So ist richtig, genau.
Dann verzichte ich lieber auf 100.000, dann sind es halt erstmal weniger und dann mache ich die anderen, wenn ich Lust habe dazu.
Genau, das hat keinen Zweck. Genau.
Mit dem Wollen ist das verkehrt, mit dem Wollen ist das Möchten da sein.
Genau, ja. Geht auch nur so. Geht auch nur so. Ja. Ja. Also wenn man also aufhören ist dann richtig, ja. Also da gibt es einen netten Satz aus der Desiderata, bei einem gesunden Maß an Selbstdisziplin sei nett zu dir selbst. Und das gilt hier auch. Ne? Also buddhistische Praxis soll nie Quälerei werden und speziell nicht im tibetischen Buddhismus. Die Zen-Leute sind da ein bisschen anders, ja. Das ist so SM-Buddhismus, ja. Aber wir sind da nicht so drauf, ne. Also wir glauben nicht, dass man durch Quälen des Ego schleift. Ne?
Ich glaube, Quälen kommt aus dem Ego.
Ja, genau. Ich bin so besonders, ich muss besonders leiden. Mhm. Hauptsache besonders. Genau. Ja. Zen-Leute würden jetzt was anderes sagen, aber aus unserer Sicht ist das nicht so hilfreich. Ne? Ja. Mhm.
Also wenn ich jetzt die vier, also so wie ich das jetzt verstanden habe, oder was es für mich bedeutet, bei dieser ersten Phase, verbindet man sich ja irgendwie mit diesem Unterbewusstsein oder mit dem universellen Bewusstsein, was auch immer, mit den ganzen Buddhas und so weiter. Und im Prinzip gibt es ja so ein, wenn ich die anrufe, dann bitte ich ja darum, dass ich Antworten bekomme. Das kann ich auch an mein Unterbewusstsein schicken oder ich kann es nach außen schicken oder so. Mhm. Und dann in den nächsten Phasen ist dann irgendwie das mit der Reinigung und, und dann diese Schuld und so weiter und dann Ausrichtung und so weiter. Und habe ich das richtig verstanden, dass es dann dieses Erwachen im Prinzip, das Erwachen, das Unbewusste eben wirklich bewusst wird durch diese ganze Prozedur und auch in einer gewissen Weise einfach auch ausgerichtet. Vielleicht, und vielleicht kann es auch nur bewusst werden, wenn es in Richtung Liebe und Mitgefühl ausgerichtet wird, weil sonst ja immer irgendwie was Negatives mitschwingt. Mhm. Kann man das so?
Also ich würde nicht sagen Ausrichtung, sondern ein freier, offener Geist ist an sich liebevoll.
Geht nur in diese.
Ja. Ja. Und sonst ist so diese Überlegung schon richtig. Ja, es geht darum, sozusagen voll wach zu werden. Und dazu gehört eben auch, dass es kein Unterbewusstes mehr gibt, sondern dass einem alles gewahr ist. Ne?
Dann muss da im Unterbewusstsein nicht immer irgendwas miteinander sprechen, weil es eben ein Problem ist.
Dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Dann spricht man auch von nicht mehr Meditation. Dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Meditation und Nicht-Meditation. Ja. Das wird sogar als Stufe beschrieben. Ja. Ja. Weiteres Vertiefen war oben, weil ich merke so, dass das jetzt so langsam Feierabendbedürfnis in den Gesichtern sich zeichnet. Wir machen jetzt offiziell Schluss und dann, wer noch will, noch oben in der Bibliothek. Wir sitzen nochmal mit geradem Rücken. Bitte?
Dankeschön.
Ja, wir sitzen nochmal mit geradem Rücken. Ach so, ja, noch kurz abschließen. Ja, das wir nehmen noch den Segen der Buddhas mit. Wir sitzen mit geradem Rücken. Und wir haben nochmal den Zufluchtsbaum hier mitten im Raum. Die Buddhas, die Lehrer sind alle da, die Karmapas, Tilopa, Naropa und so weiter. Die Yidams, die Buddhas, die Lehre, die Bodhisattvas und die Schützer. Und wir können uns vorstellen, der Raum verwandelt sich wieder in diese Landschaft und der Baum steht jetzt mitten auf der Wiese. Und wir können dahin gehen und gehen zu den Aspekten, wo wir gerade das Gefühl haben, die brauchen wir am meisten. Seien es die Schützer, seien es die Yidams, dass wir unseren Körper als Energie erleben, seien es die Buddhas mit der Weite, sei es die Lehre mit dem Wissen und der Inspiration, sei es die Bodhisattvas als unsere guten Freunde oder sei es die Lehrer, die unsere Knoten zu lösen helfen. Oder es ist einfach alles. Der Aspekt, der uns am wichtigsten ist, der kommt vom Baum runter und kommt gegenüber von uns. Und wenn es alles gleichzeitig ist, dann ist es der Buddha Dorje Chang selber, der Blaue in der Mitte. Kommt zu uns, gibt Segen. Mit dem Segen spüren wir den Rückenwind, dass uns der Weg gelingt. Alles, was wir brauchen, ist da. Und wir kriegen den Segen mit dem Mantra, mit dem wir jeden dieser Dienstage beschließen, das auf Deutsch heißt Geh. Geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Theta Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Und wir kriegen den Segen nochmal mit dem Mantra und die Versicherung, dass der Weg tut. Theta Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Und wir nehmen den Segen ein drittes Mal und diesmal mit für alle, denen wir werden helfen können, wenn wir Erfolg hatten. Die versammeln sich jetzt hinter uns, denen wir werden helfen können, legen ihre Hände auf unseren Rücken und zählen auf uns. Und wir nehmen den Segen für sie mit. Theta Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Dann löst sich der ganze Zufluchtsbaum in Licht auf. Das Licht schmilzt in den Aspekt direkt vor uns. Der wird auch zu Licht, kommt in unser Herz und bleibt da. Die ganze Zuflucht ist jetzt in unserem Geiststrom präsent. Und mit der gehen wir weiter. Wir wünschen, dass all das Gute, das heute Abend geschehen ist, grenzenlos nützlich werden möge für alle Wesen, dass sie Leid überwinden und Glück erlangen, das Erkennen vom Geist. Danke fürs geduldige Dabeisein für diesen Abend mit Überlänge. Ich bitte um Entschuldigung, nächstes Mal machen wir es besser, dass wir die nirgendwo nicht alle auf einen Abend quetschen. Das war jetzt viel. Da machen wir 2 oder 3 oder 4 draus. Gucken wir mal. Vielleicht 2. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Da ist ein bisschen traditionelleres Thema. Buddha im Dharma im Alltag mit diesem achtfachen Pfad, so als roten Faden. Und dann wird spannend, dann kommt der Sufi-Scheik die Woche drauf, schon am 11.04. Und da gucken wir mal, wie sich unsere Dienstage bewähren in dem interreligiösen Gespräch. Danke fürs Dabeisein, alles Gute, man sieht sich und wer noch will, oben in der Bibliothek weitere Vertiefungen.